Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungeheuerlich Schön, der Podcast auf der Suche nach Adaptionen von dem Märchen Die Schön und das Biest. Ich bin Anne Ecke, die Kostümfrau, und mein heutiger Gast ist der Daniel. Hallöchen.
Hallo Anne, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte?
Ja, ich bin Daniel und ich spreche auch so in Mikrofone. Von daher könnte man mich daher kennen. Mein Podcast mit Filmkontext ist der Spätfilm. Da gibt es immer abwechselnd so eine Folge, die mehr so eine Laber-Podcast-Folge ist, wo es irgendwie so ganz viele Spiele und Themen rund um Filme gibt. Dann abgewechselt mit einer anderen Folge, wo wir eben auch ganz tief in den Film einsteigen und ihn analysieren.
Mhm, sehr schön. Genau, daher kennen wir uns ja auch so. Ich war ja auch schon ein paar Mal bei dir dann zu Gast gewesen. Das war jetzt auch schon mittlerweile 3 oder 4 Mal dann so. Also es war auch schon wieder ein bisschen her.
Ich habe den Überblick verloren. So, aber so, das letzte Mal auf jeden Fall hier bei Black Swan, oder? Das war eine sehr schöne Folge
auf jeden Fall. Ja, die auf jeden Fall so. Aber ich glaube, nee, wir hatten noch Coraline noch besprochen.
Ach stimmt, Coraline danach. War auch noch eine schöne Folge.
Ja, ja, auch ein schönes Thema. Also ich habe das auch
bis eine, genau, bis eine gern gesehene Gästin.
Ja, ja, irgendwann schaffen wir es auch mal wieder. Aber jetzt so, letzter Zeit war das alles ein bisschen stressig, wo ich so dachte, so, ich muss irgendwie alles wieder unter einen Hut kriegen. Aber es ging dir ja ganz ordentlich anders. Man muss ja auch irgendwie leben und Podcast ja irgendwie immer versuchen, in Einklang zu bringen. Und das am ehesten sagt man dann so, okay, vielleicht lässt man die Gastauftritte erstmal so ein bisschen beiseite. Aber ja, irgendwann wird das nochmal wieder was. Mal schauen, ob sehr wir schön. Da was Schönes finden. Aber genau, was Schönes passt ja auch gut zu diesem Podcast hier. Und bevor wir dann in Medias Res gehen, erstmal für dich, wie bei allen anderen Gästinnen ja auch so, erstmal die Einstiegsfrage. Was verbindest du denn eigentlich mit dem Schönen, das Biest Märchen an sich? Was ist so dein Verbindungspunkt denn?
Also habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht, auch über die Abschlussfrage. Ich habe da nicht so eine heftig große irgendwie Leidenschaft oder so für das Thema. Mhm. Ich weiß, dass ich also ich habe den Disney-Film gesehen, aber es ist jetzt nicht so wie viele deiner Gästinnen hier, dass der irgendwie bei mir schon seit Kindheit irgendwie so ganz fest in meinem Herzen war, sondern da gab es andere Disney-Filme, die mir mehr bedeutet haben. Die Live-Action-Verfilmung mit Emma Watson, die lief in meinem Kinderhaushalt zu Hause eine Zeit lang sehr heftig hoch und runter. Oha. Von daher, die habe ich wahrscheinlich öfter gesehen sogar. Mhm. Die war eine Phase, wo die sehr, sehr beliebt war. Und ansonsten habe ich ja, jetzt sagte ich auch eben zu dir im Vorgespräch, so ich finde dieses Thema an sich von Frau verliebt sich in Monster, was es ja in ganz vielen verschiedenen Varianten gibt, sei es jetzt eben die Schöne und das Biest oder das Phantom der Oper oder eben Dracula und so, dass es halt so ganz viele Variationen von diesem Grundthema gibt, das finde ich halt unheimlich spannend. Und diese Frage, was fasziniert uns eigentlich an dieser Konstellation?
Mhm. Definitiv, definitiv. Ja, aber du wurdest ja eben angesprochen, das mit den Variationen, das passt auch sehr gut jetzt zur heutigen Folge. Das war ja auch ein Thema, was du sogar vorgeschlagen hast. Mhm. So, und durch das ja auch so ein bisschen die Idee aufgekommen ist, dann auch tatsächlich dann so das als Podcast auch umzusetzen. Denn wir reden nämlich heute, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel der Podcast-Folge gesehen habt, so über The Shape of Water, ein Film von Guillermo del Toro. Wer mich kennt, weiß, ich liebe diesen Mann. Einfach einer meiner liebsten Regisseure neben Hayao Miyazaki. Und was ja auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Variation dieses ganzen Märchens ist. Aber du hast ja, wie gesagt, den Film ja auch selber vorgeschlagen. Was ist denn dein erster Kontakt mit dem Film dann gewesen? Hast du den dann zeitnah zum Release dann gesehen oder kam das erst später?
Ich habe den, habe ich gerade auch nochmal nachgeschaut, tatsächlich erst 2017 erschienen, glaube ich. Mhm. Ich habe ihn aber erst 2019 gesehen, also wahrscheinlich sogar schon nach dem ganzen Oscar-Hype müsste das gewesen sein. Genau. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich nehme an, dass ich ihn dann irgendwie im Streamingdienst oder vielleicht habe ich ihn auch ausgeliehen irgendwie bei einem der Streamingdienste zum ersten Mal gesehen habe. Ich kann es nicht mehr so richtig rekonstruieren, warum ich so lange gewartet habe, weil eigentlich ja auch ich mit Guillermo del Toro, insbesondere so mit seinem Frühwerk, wo ich so irgendwie The Shape of Water ein bisschen so als den Abschluss empfinde, sehr, sehr viel anfangen kann. Also ich bin, also hier Pans Labyrinth ist ein absoluter Lieblingsfilm von mir und auch, wie heißt der davor, The Devil's Backbone oder so irgendwie, den finde ich auch sehr, sehr toll. Und ja.
Ja, Bei mir war es tatsächlich so, ich habe den tatsächlich zeitnah gesehen und zwar zu dem Zeitpunkt war ich dann mit meinem Mann in Berlin und wir haben den dann zusammen beim Fantasy Filmfest dann gesehen. Es war richtig schön, auch dann im O-Ton so und es war so witzig dann so, weil ich hatte dann zu dem Zeitpunkt ja auch noch so einen richtig schönen langen roten Mantel so. Und dann habe ich mir extra an dem Tag angezogen und habe das dann fotografiert und habe das dann irgendwie da gezeigt von mir, hey, das sieht ein bisschen aus wie das Outfit wie von Eliza in dem Film so und habe das dann geschickt so, und habe dann sogar den Kostümbildner dann getaggt so und der hat das sogar geliked und ich dachte so, yay, Fangirl-Moment für mich dann so. Also ich bin da völlig drauf abgegangen so und war dann sehr, sehr glücklich und als dann die Oscar-Verleihung war oder die ganze Oscar-Kampagne war ich natürlich auf Feuer und Flamme für das Ganze. Und das Witzige war dann auch, als dann eben die Oscar-Nacht war, war ich zu dem Zeitpunkt im einem Hotel gewesen in Bremen, weil ich zu dem Zeitpunkt bei einem Filmprojekt noch aktiv war und wir hatten das Wochenende ja ganz regulär dann frei so und ich wusste zwar, am nächsten Tag muss ich wieder arbeiten, aber ich dachte mir so, okay, ich schlafe einfach vor und mach die Nacht durch und habe mich so wie blöd gefreut und so, als dann eben sowohl Del Toro als auch der Film selber dann Oscars gewonnen haben und ich dachte so, yay. Und das war halt so witzig, weil ich dann parallel nämlich auch im Discord-Channel unterwegs war von der Second Unit, die das ja live mit begleitet haben so. Und das war dann sehr witzig, wo da auch gesagt wird von mir so, okay, Arne freut sich sehr. Das war sehr schön. Also ich habe das wirklich mit Haut und Haaren dann so mitverfolgt und fand das einfach sehr, sehr schön. Aber dazu kommen wir ja gleich noch mehr. Und genau, aber bevor wir jetzt noch mehr in die Materie gehen, machen wir nochmal eine kleine Zusammenfassung des Films. An dieser Stelle natürlich vorweg, wir spoilern das Ganze gnadenlos. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz nochmal aus und dann kommt ihr einfach nochmal wieder. Und genau, bevor Daniel nochmal losgeht, nochmal eine kleine Anmerkung. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das jetzt künftig über Ko-fi machen. Das ist meine kleine virtuelle Kaffee-Chocochino-Kasse. Also könnt ihr da gerne ein bisschen was reinpacken, entweder einmalig oder monatlich. Alles weitere findet ihr dann in den Shownotes. Ihr müsst es nicht, aber ich würde mich sehr, sehr freuen.
Ja, werft mal an ein paar Euro in die Münze, in die Tasse.
Yay, das wäre gut. Kaffee. Ja, das wäre sehr schön. Genau, aber damit kommen wir jetzt mal zum Inhalt des Films. Worum geht's in The Shape of Water?
Ja, wir begleiten Eliza. Eliza ist eine Putzfrau in einem Hochsicherheits-, hochgeheimen Trakt der USA und dort schon relativ früh bekommt sie mit, dass dort ein seltsames Wesen in einem Tank oder in einem Becken dann später gefangen gehalten wird, was dort zu wissenschaftlichen mehr oder weniger Untersuchungen festgehalten wird. Und zwar ist das ein Amphibienmann heißt es, oder? Dann sagen sie immer Amphibian Man im Englischen. Und langsam, ja, fängt Eliza als eine der wenigen Personen, die eben nicht nur ein Monster in diesem Wesen sieht, sondern ein empfindungsfähiges Wesen, fängt sie an, eine Beziehung zu dem Wesen aufzubauen. Erstmal langsam Vertrauen aufzubauen. Ich sollte noch sagen, Eliza beherrscht keine Lautsprache. Sie wurde als Kind verstümmelt, sodass ihre Stimmlippen kaputt sind. Sie hört, aber sie spricht Gebärdensprache, weswegen sie auch selbst so eine Außenseiterrolle hat. Und sie merkt sehr schnell, dass der Amphibian Man da sehr schlecht behandelt wird, insbesondere von dem Chef dieser Einrichtung, Richard Strickland. Und sie plant dann einen elaborierten Plot mit ihren Freunden und Freundinnen zusammen, um den Amphibian Man zu retten. Das gelingt auch. Es gibt noch so einen Nebenplot mit Kommunismus, den lasse ich mal weg. Denn zunächst wird der Amphibian Man für ein paar Wochen in der Badewanne von Eliza zwischendeponiert. Dort wickelt sich dann auch eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Und es wird darauf gewartet, dass der Wasserstand am örtlichen Kanal hoch genug ist, um den Amphibian Man ins Meer durch diesen Kanal zu entlassen. Und an eben jenem Kanal kommt es dann zu einem dramatischen Showdown.
Sehr schön. Kurz und knackig. Und ich glaube, alle anderen wissen dann wohl, wie es dann irgendwie ausgeht. So. Aber dazu dann auch später mehr. Genau. An dieser Stelle kommt jetzt von mir ein kleiner Monolog und zwar will ich nochmal ein bisschen auf den Regisseur Guillermo del Toro selbst eingehen, um nochmal ein bisschen was zu seiner Person zu sagen, also dass wir dann so besseren Kontext dann auch kriegen. Genau, also Guillermo del Toro heißt eigentlich mit vollen Namen Guillermo del Toro Gomez. Er ist ein mexikanischer Regisseur, Produzent, Drehbuch- und Romanautor und Maskenbildner. Der wurde am 9. Oktober 1964 in Guadalajara in Mexiko geboren. Und er wuchs in einem sehr streng katholischen Haushalt auf. Er selber ist aber Atheist. Und so mit 8 Jahren fing er an, dann so mit der Super-8-Kamera seines Vaters Kurzfilme zu drehen, wo er schon so seine Liebe für Monstergeschichten ausleben konnte. Was in seiner Familie auf sehr wenig Gegenliebe stieß, vor allem bei seiner sehr extrem konservativen Oma, die das überhaupt nicht verstanden hat, so warum der Junge so drauf ist, und die hat sogar 2-mal bei ihm einen Exorzismus versucht und hat dann nicht verstanden, warum er das super albern fand, und ja, hat natürlich alles überhaupt nichts gebracht. Und ja, er studierte Film an der Universität von Guadalajara, und er interessierte sich aber auch schon schnell für so Spezialeffekte und Make-up, so dass er sogar 10 Jahre lang als Maskenbildner dann arbeitete und sogar seine eigene Firma, die Necropia, dann gründete. Und das ganze Wissen, was er innerhalb dieser 10 Jahre dann angeeignet hat, das konnte er dann für sein Spielfilmdebüt dann auch nutzen, nämlich mit dem Horrorfilm Cornos von 1993. Wer dazu eine ausführliche Besprechung hören möchte, hört gerne bei Barnus Kino, da habe ich diesen Film mit Patrick besprochen, in sehr ausführlicher, epischer Breite. Und genau, der hat dann auch schon einen gewissen Erfolg dann gehabt, so, aber war halt trotzdem noch ein relativ kleiner Film. Und genau, 1997 kam es zu einem Ereignis, was dann Del Toro ziemlich geprägt hat, und zwar wurde sein Vater entführt, warum auch immer, das weiß man bis heute nicht, warum das ist, aber zu dem Zeitpunkt war Del Toro schon mit James Cameron befreundet, und er hat ihm tatsächlich geholfen, die Kaution für seinen Vater zu bezahlen, sodass der auch freikam. Und das hat Del Toro halt dazu veranlasst, mit seiner gesamten Familie aus Sicherheitsgründen Mexiko zu verlassen, und ist dann halt nach Amerika ausgewandert, wo er auch heute noch lebt. Aber er fühlt sich halt seitdem stets als Außenseiter. Und genau, 2006 schaffte er dann mit Pan's Labyrinth auch auf internationaler Ebene seinen Durchbruch. Und da war zum Beispiel auch hier Doug Jones in 2 sehr wichtigen Rollen schon vertreten. Ein Schauspieler, den man ja in Del Toros Werk ja immer wieder mal sieht, vor allem so als Creatures. Und von seinem Stil her, also seine Filme erkennt man ja vor allem so an der Liebe für Außenseiter und Monstergeschichten, also eben wo dann meistens das so aufgeführt wird, dass die Menschen die eigentlichen Monster sind, dann eben der Einsatz von Practical Effects, die so die sehr extrem detailreiche Ausstattung und auch der gezielte Einsatz von Farben, also gerade so Rot, Cyanblau und Bernsteingelb. Und genau, privat lässt sich sagen, Del Toro selber ist 2-facher Vater von 2 Töchtern, die er aus seiner ersten Ehe mit Lorenza Newton hat. Die beiden waren von 1986 bis 2017 zusammen. Und seit 2021 ist er aber mit Kim Morgan verheiratet, die mit ihm zusammen das Drehbuch zu Nightmare Alley geschrieben hat. Und zum Film selber, also die Grundidee, mit so einem Fishman dann zu arbeiten, so, die kam ihm schon so als Kind. Und zwar war das so, er hat ja dann den Film gesehen, Creature of the Black Lagoon. Und da gibt's ja diese Szene, wo dann dieses Fischwesen dann in einem riesigen Fluss dann so unter der weiblichen Hauptfigur dann schwamm so. Und Del Toro als Junge dachte sich dann so, ach Mensch, das sieht doch hübsch aus, die beiden kommen doch bestimmt zusammen am Ende. Nein, das tun sie nicht. Also wer Filme aus den 50ern kennt, so gerade so Classic-Horror-Sachen, der weiß, nein, so enden solche Geschichten nicht. Und viele, viele Jahre später, 2011, kam es dann zu einem Frühstück mit dem Autor David Kraus, der später mit ihm dann auch zusammen Trollhunters geschrieben hat. Und die beiden fanden innerhalb des Gesprächs heraus, dass sie große Fans von Creature of the Black Lagoon sind. Und Kraus selber schon als Teenager die Idee hatte, eine Geschichte rund um eine Putzfrau zu schreiben, die ein ähnliches Fischwesen aus einem geheimen Labor rettet. Und Del Toro dachte sich so, Mensch, geil, so will ich unbedingt umsetzen. Und innerhalb von 6 Jahren wurde halt eben The Shape of Water kreiert. Und während des ganzen Schaffensprozesses hatte er auch schon für die Hauptrollen Sally Hawkins und Doug Jones im Kopf dann gehabt. Und ich habe ja auch hier das wunderschöne Making-of-Buch dazu, und da habe ich nochmal ein paar Zitate rausgesucht, die auch den Bezug zu dem Schönes Biest-Märchen auch nochmal genauer detailliert aufführen. Ich wollte eine Schöne, die Schöne des Biest-Geschichte. Und die Schöne sollte keine Prinzessin sein, sondern eine Frau, die es auf verschiedene Ebenen schwer hat. Also Thema Sexualität, Hautfarbe, große Gedankenwelt etc. Normalerweise ist die Schöne des Biest ein Märchen, das sich in 2 Lager aufteilt. Entweder in das Scheinheilige, in dem sich das Biest in einen kantigen, heterosexuellen und langweiligen Prinzen verwandeln muss, um wirklich zueinander zu finden, oder in das andere, das ganz pervers und aufreizend ist. Ich wollte weder das eine noch das andere. Ich wollte, dass die Geschichte von Sex in so vielen Formen wie möglich spricht, und zwar auf eine klare und natürliche Weise. Es sollte ein Element der Liebe und Zärtlichkeit sein, aber nicht der Höhepunkt der Geschichte. Ich liebe Geschichten, wo das Monster ein Monster ist und sich nicht in einen Prinzen verwandelt, und wo das Mädchen fehlerhaft ist und sich nicht bessert. Leute reden davon, seine oder ihre andere Hälfte zu finden. Ich denke nicht, dass es sowas gibt. Ich denke, das Schöne ist, dass es jemanden gibt, der oder die weiß, wer du bist und dich einfach so nimmt, wie du bist. Ja, so viel dazu. Ich glaube, das hilft dann schon ein bisschen, das Ganze so in den Kontext zu setzen. Und damit kommen wir auch schon zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Film? Wie gesagt, du hast den Film ja auch mitgebracht, also wirst ja irgendeinen Bezug dazu ja auch haben.
Ja, als ich den das erste Mal gesehen habe, da war ich sehr begeistert. Jetzt habe ich ihn vor einer Woche nochmal wieder gesehen und ich finde ihn immer noch gut, habe aber so ein paar Abstriche, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt auch nichts irgendwie Dramatisches, das macht für mich den Film nicht kaputt, aber ich finde, gerade auch so mit im Vergleich zu meinem Lieblingsfilm von Del Toro, Pans Labyrinth, finde ich es hier schade, dass wir so eine sehr, also es ist halt ein Märchen, ja, aber es hat halt so eine sehr starke Märchenlogik, dass halt wirklich die Guten sind super gut und die Bösen sind unglaublich böse. Und ja, war mir ein bisschen zu plakativ, wie abgrundtief böse dieser Strickland ist und dass dann wiederum der Amphibian Man, der zwar so manchmal so ein bisschen wild gezeichnet wurde, aber halt dieses, ja, was du ja sagst, was also das Hauptthema von Del Toro ist, dieses wer sind eigentlich die wahren Monster, dass mir das hier, also es ist irgendwie nach 2 Minuten klar und da gibt es dann irgendwie in der Perspektive nichts mehr zu entdecken, fand ich. Und das fand ich so ein bisschen schade. Was ich ja eben auch rausgelassen habe, diese ganze kalte Kriegs-Nebenplot hat sich mir nicht so richtig erschlossen, was der da sollte, außer so Zeitkolorit einzubauen. Und ja, ich, also wie gesagt, alles nur so jammern auf hohem Niveau. Ich mag den Film immer noch, aber es sind so Kleinigkeiten, wo ich jetzt beim zweiten Mal so ein bisschen Stirnrunzeln war. Es war auch so, jetzt würde ich gerne auch später nochmal ein bisschen drauf kommen, so die Darstellung der behinderten Frau, die ist teilweise sehr gut und teilweise tappt da Del Toro auch in so ein paar Fallen, so ein paar Fettnäpfchen, die ich dann wieder nicht so gut finde.
Ja, kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, auch so die Kritikpunkte. Also ich habe das ja auch gemerkt, ich hatte ja auch dann so rund um Ostern ja den Film auch nochmal geschaut und so. Also ich mag den Film auf jeden Fall sehr. Also zählt von den Del Toro-Filmen zu, ja, würde ich sagen, zu meinen Top 3 auf jeden Fall oder sogar Top 5 dann so. Weil ich habe ja auch gewisse Werke, so wo ich auch selber sage, so sehr ich Del Toros Werke auch mag. Es gibt aber auch Filme, die bei mir einfach nichts auslösen. Also sowas wie Nightmare Alley oder Blade 2 oder sowas. Das sind so Filme, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber ich denke mir halt so, mein Gott, dafür hat so ein riesiges Repertoire so, dann picke ich mir einfach die Filme raus, mit denen ich sehr, sehr glücklich bin. Unter anderem auch diesen Film. Und ja, das ist mir auch beim Rewatch auch nochmal aufgefallen, dass er einfach so von der Erzählung her doch sehr klassisch dann irgendwie auch bleibt. Und so. Also es gibt da relativ wenige Überraschungen so, die dann auf einem zukommen. Ich meine, gut, es wird am Ende so, dass The Amphibian Man und Eliza dann zusammenkommen, so yay, so, ich meine, das war ja das, was Del Toro ja definitiv wollte, und so dieses Happy End dann für seine Monstergeschichte, finde ich auch legitim, aber so alles, was so dazwischen passiert, ist schon sehr klassisch, das stimmt schon. Also da waren so Filme wie Pans Labyrinth, ich weiß, der Vergleich ist natürlich super fies dann so, weil es halt eine komplett andere Geschichte ist, aber es hat ja auch so diese Märchenelemente und der nimmt komplett andere Faden auch so. Also da ist viel mehr so diese Überraschung, wo du auch denkst so, wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hat zwar auch so diese Alice im Wunderland-Vibes und so, aber trotzdem hat man das Gefühl, okay, das ist etwas, was man wirklich noch nie gesehen hat. Und hier hat man schon das Gefühl, okay, das ist doch ein bisschen bekannterer und so und wirkt dann etwas überraschungsarm und so. Aber so vom Feeling her so merke ich schon so bei dem Film so, das geht mir schon sehr, sehr nah. Gerade weil es ja auch wieder um die Außenseiter geht. Also wir haben Eliza, die sich nur mit Gebärdensprache dann verständigen kann. Wir haben ihre beste Freundin Zelda, so die halt aufgrund ihrer Hautfarbe dann auch extrem rassistisch angefeindet wird von ihrem Umfeld. Wir haben dann den Nachbarn Giles und so, der ja aufgrund seiner Homosexualität auch hart zu kämpfen hat. Und dann also quasi diese Außenseitergruppe, die sich dann aufmachen, um dann den Amphibian Man dann auch zu retten und so gegen den wirklich sehr extrem toxischen Strickland. So, das ist einfach so ein Moment, wo man denkt, so yes, so die sogenannte Minderheit tut sich zusammen, so um so gegen da so einen Typen dann so vorzugehen. Das finde ich schon wiederum sehr schön, also als Message von wegen so, okay, man kann sich auch tatsächlich zusammenschließen, auch wenn man das Gefühl hat, so alleine ist man nicht stark genug. Und da finde ich den Film noch eigentlich schon sehr schön. Und gerade so auch dieses sehr melancholische, was da auch irgendwie mitzricht. Das hat ja immer so eine gewisse Grundtraurigkeit, die ja auch immer so dabei ist. So. Und das finde ich einfach Es bringt mein Herz zum Schwingen, ich nenne es mal so. Es ist einfach sehr, sehr schön und so. Und gerade auch als Variation von Schönes Biest finde ich das einfach auch mal sehr, sehr schön. Und so einfach so dieses so, ja, was ja auch der Toro sagt und was ihn ja auch immer so nervt und so, dass er am Ende dann die meisten männlich gelesenen Figuren dann so immer sich dann so einen ziemlich langweiligen Prinzen irgendwie verwandeln müssen, sondern dass man einfach sagt, hey, unser Biest bleibt so, wie er ist. Und weil ich finde, alles andere konterkariert ja auch so ein bisschen die Message dann so von wegen so, naja, man möchte ja die Person so lieben, wie er ist und so. Und wenn das auf einmal eine komplette 180-Grad-Wendung macht und so, das ist dann schon ein bisschen so, so. Also das ist ja zum Beispiel auch das Problem, was ich mit der Jean Cocteau-Version auch habe. Wo ich erst dachte, oh Gott, also da habe ich so heftige Probleme mit dem Ende. So, ich meine, gut, hat ja Cocteau damals ja auch gesagt von mir, so, du kannst eigentlich niemanden zufriedenstellen am Ende, so, egal welche Art von Prinz du kreierst und so. Aber dass man diese Lösung genommen hat, fand ich dann schon sehr weird. Also, na gut, vielleicht stehe ich auch alleine mit der Meinung, aber ich habe da sehr heftige Probleme damit.
Oh nein, da habe ich recherchiert auch, da bist du gar nicht alleine, sondern, wie wollte ich? Why is the Prince a Letdown ist ein hochdiskutierter Punkt, in sehr, sehr vielen Schön und das Biest-Verfilmungen.
Sehr schön. Aber ich glaube, damit kommen wir auch sehr schön jetzt zum Analyseteil.
Ich habe eben so viel Negatives gesagt und ich möchte aber auch nochmal das nicht darauf stehen lassen, sondern wie gesagt, ich mag den Film immer noch sehr und möchte auch nochmal vor allen Dingen, er sieht unglaublich gut aus. Ja. Also er ist einfach wunderschön gefilmt. Ja. Das möchte ich nochmal betonen, dass das nicht unter den Tisch fällt, sondern allein dafür ist es schon ein Genuss, ihn anzugucken.
Das stimmt natürlich. Also auch so, was die Ausstattung betrifft, so ist es einfach, also du merkst einfach so, da ist einfach so viel Herzblut da drin. Also was da alles da an Energie da irgendwie reingesteckt wurde und auch an Herzblut. Ich finde, das merkt man mit jeder Phase und auch einfach die Tatsache, dass wir unsere Amphibian Man dann wirklich in einem Suit haben. So, also, dass wir da nicht so ein CGI-Ding dann haben, wie du schon sagtest, ja bei dem Remake von Schönes Biest, also von der Disney-Version, wo das ja komplett digital ist, mehr oder minder, so, bis auf wenige Sachen. Aber wo du auch so denkst, so, ja, das macht echt einen Unterschied. Ich meine, das war für Doug Jones natürlich auch eine krasse Herausforderung, aber du merkst auch einfach, da ist eine Person dahinter und das kommt einfach komplett anders rüber. Ich meine, gewisse CGI-Elemente kannst du nicht weglassen, also sei es das Augenblinzeln oder sowas oder gewisse Sachen im Hintergrund, dass man sagt, okay, das muss man natürlich digital bearbeiten, weil das sonst nicht hinhaut dann so. Und ja, aber da merkt man auch einfach die Liebe zum Detail dann so, was der Toro sich da auch überlegt dann so. Also wie gesagt, der Einsatz von Farben, bestimmte Elemente oder so und du denkst auch so, oh, es ist einfach so. Das macht das alles so haptisch, das finde ich halt so schön. Also das liebe ich ja an seinen Filmen ja auch total, so dass er dann auch sagt, okay, es darf auch wirklich ranzig aussehen, so, aber es erzählt eine Geschichte und das finde ich einfach sehr schön, sehr schön. Also da legt ja auch wirklich sehr viel Wert darauf, so dass da entsprechend dann alle Departments dann auch wirklich alles da geben, was sie auch geben können und das ist einfach sehr, sehr schön. Von daher dann. Möchtest du noch was dazu ergänzen, so bevor wir in die Analyse steigen?
Nein, okay. Nein, ich finde, das hat's jetzt perfekt eingefangen.
Sehr schön, sehr schön. Genau, dann kommen wir jetzt nämlich zum Analyseteil. Und in diesem Podcast, wie gesagt, geht's ja darum, uns mit Variationen oder Adaptionen von Die Schönes Biest ja auch zu beschäftigen. Uns ist ja, glaube ich, auch klar so, dass es jetzt keine 1-zu-1-Adaption ist. Aber ich finde es ja trotzdem spannend zu sehen, was Del Toro für sich aus dem französischen Stoff übernommen hat oder nicht. Dann so, was ist denn dir besonders extremst aufgefallen, dann so, was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dann betrifft?
Ja, also ich habe dann das Original natürlich nicht gelesen. Ich habe nochmal eure Podcast-Folge mir angehört. Und es gibt so, also natürlich das Grundsetting, eine Frau verliebt sich in Monster. Mhm. Es gibt aber halt Unterschiede, die dann aber auch wieder in Variation auftreten. Also beispielsweise wird sie hier ja nicht gefangen genommen. Es gibt also auch keine gefangen genommene Vaterfigur. Es gibt den Nachbarn, den Freund, den man vielleicht irgendwie als Vaterfigur sehen könnte, der aber halt anders in die Story eingewoben ist. Aber das Motiv der Gefangennahme ist dann, taucht dann hier auch wieder auf, indem halt der Amphibian Man derjenige ist, der hier gefangen genommen wird. Und auch so dieses, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr konkret, diesen männlichen, menschlichen Antagonisten, gibt es den auch schon im Roman oder ist das erst bei der Disney-Version?
Das fing mit Cocteau an, mit der Avenant-Version, das wurde wiederum aufgeführt dann von Disney mit Gaston und das hat sich dann so weiter durchgezogen so und dann, ja.
Ja, Also okay, da, zumindest dieses dann in den anderen Adaptionen auftauchende Motiv haben wir natürlich hier dann auch wieder mit Strickland, den wir so als den vermeintlich normalen oder den Agenten des Normalen, der Normalität haben, der dann aber das eigentliche Monster ist. Mhm. Und dann nochmal so eine Variation ist halt ganz stark das Ende, dass wir halt hier auch gewissermaßen eine Erlösungsgeschichte haben, aber eben nicht das Monster erlöst wird, sondern am Ende Eliza erlöst wird, dass wir da halt dann wieder diesen Twist haben, den Del Toro in die Geschichte einbaut. Mhm. Sind dir sonst noch Sachen aufgefallen, die ich jetzt übersehen
habe? Ja, also auf jeden Fall, so was du schon sagtest und so, wir haben halt wieder dieses klassische Setting von wegen so, die weiblich gelesene Person ist dann halt der Mensch und so, und die männlich gelesene Version ist dann, oder die Person ist dann, oder Wesen ist dann halt das Biest. Und na gut, wir haben halt natürlich dieses verhältnismäßig realistische Setting, denn so dadurch, dass es 1962 dann in Baltimore dann spielt, dadurch ist es ja dann schon sehr geerdet, also es wirkt auch deutlich realistischer vom Setup so. Und ja, was du auch schon sagtest, von wegen so, okay, es ist ja in dem Fall so, dass dann eher sie verwandelt wird, in Anführungszeichen. Also sie bekommt dann halt, also sie wird ja dann am Ende tödlich verwundet so, und er stellt sich dann raus, oh, er kann sich selber heilen. Also er kann dann quasi die Kugeln, die auf ihn abgefallen wurden, kann er dann loswerden so, und dann steigt er dann wie so ein Gott dann irgendwie auf so und tötet dann Strickland so und nimmt dann halt Eliza mit, die ja quasi im Sterben liegt, oder quasi schon gestorben ist. Und er wiederbelebt sie ja dann quasi. Und diese Wunden, die sie am Hals hatte, die ja schon sehr verdächtig so aussahen, die werden dann halt zu Kiemen. Also im Grunde genommen wird sie Teil seiner Welt dann auch so und werden dadurch dann auch glücklich und kriegen da so ihr Märchenende, was ja auch so ein bisschen da mit symbolisch dann gezeigt wurde, mit dem Schuh, den sie dann verliert. Also so ein bisschen so eine Cinderella-Motivige, die da mit reingebaut wurde, was ich irgendwie ganz niedlich fand, weil sie ja eigentlich im ganzen Film ja immer gezeigt wurde, dass sie sehr viel Wert auf Schuhe legt. Und in dem Moment ist dann klar, jetzt ist es egal. So, sie ist bei ihrer großen Liebe und das ist alles gut. Und ja, genau, es ist einfach generell so ein bisschen realistischer alles aufgezogen, dann auch so auch mit den Problemen, die es zu der Zeit dann auch gab, so eben mit Rassismus und dann Kalter Krieg und allem Pipapo. Und was natürlich auch eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt, was ja in vielen Adaptionen und Variationen ja komplett ausgeklammert wird, ist ja das Thema Sex, was ja hier wirklich sehr präsent dargestellt wird. Also allein dann zu zeigen, so hey, du hast dann eine Frau Ende 20, die dann kurz bevor sie zur Arbeit geht, dann erstmal in der Badewanne sich selber befriedigt, wo man auch immer denkt so, huch, okay. Aber es wurde ja auch schon von vornherein gesagt, dann so allein mit FSK 16 so, okay, das ist jetzt kein Kindermärchen, was wir hier sehen, sondern das ist dann halt ein erwachsenes Märchen. Und was aber auch auf sehr poetische Art und Weise dann auch dargestellt wird. Aber also wir haben jetzt nicht das klassische Märchenset, wie wir das ja von Jean Cocteau und Disney dann auch irgendwie kennen, so mit Märchenschloss und in Frankreich und Ladida und dann halt so vergangene Zeiten, also da so 18. Jahrhundert oder sowas, das haben wir hier natürlich gar nicht. Also das wirkt dann einfach alles doch deutlich bodenständiger und doch deutlich realitätsnäher als das, was man sonst ein bisschen kennt. Also kann natürlich auch eine gewisse Diskrepanz ja auch dann auslösen bei den Zuschauern, die sich denken so, what the hell am I seeing? Und gibt ja auch so Menschen, die da sagen so, ne, das geht ja mal gar nicht so, dass sie da mit diesem Fischmonster dann irgendwie Sex hat so, und du denkst so, na, ist dann da die Frage, so muss man das jetzt wörtlich nehmen? Ja, nein, so? Oder ist das nicht eher eine Allegorie auf The Otherness? Aber das ist ja dann auch so ein bisschen Interpretationssache, finde ich dann so. Und ja.
Ich finde es ja gerade spannend, dass also gerade, dass wir da so einen Moment der Transgression haben. Also das ist ja auch wieder einfach ein Reiz, der eben in diesem Die Schöne und das Biest Thema drinne steckt, und das halt immer nur in Disney verpackt zu sehen, finde ich schon geradezu langweilig, sondern dass wir hier dann eben mal auch ja einen Film haben, der da das Szenario einfach komplett durchspielt, finde ich da schon einfach das, was mich an dem Film dann doch sehr begeistert.
Ja, ne, vor allem, weil wir die ganze Zeit ja auch immer so diesen Gegenentwurf sehen dann zu Strickland dann so, der dann, das hat der Tori auch gesagt, so, hätte man den Film damals gedreht, dann wäre Strickland ja die Hauptrolle gewesen, so, dann wäre er quasi der Held der Geschichte gewesen und das Monster würde getötet worden. Und hier wird es ja komplett ja umgekehrt, so von wegen so, naja, er wird so als der erfolgreiche Mann dann irgendwie dargestellt, der hat Haus, er hat ein tolles Auto, der hat Frau, der hat Kinder und ein schickes Heim und ladidadida. Aber man merkt dann so, okay, der ist auch nicht glücklich und der ist einfach ein absoluter Sadist dann so, was man ja auch wirklich sieht dann so, der eine wirklich null Empathie hat für irgendjemanden, noch nicht mal gegenüber seiner Ehefrau, was man ja auch schon allein an den Sexszenen ja irgendwie sieht, wo auch so denkst du, yikes, also das ist schon wirklich hardcore gruselig. Und gerade, weil man auch sieht dann so von wegen, naja, die Probleme, die da in dem Film gezeigt werden, das ist ja auch etwas, was wir heutzutage ja auch sehen. Also wir haben einen sehr krassen Bezug auch zur heutigen Lage dann so, wo man sieht dann so, okay, Wie ist es auf politischer Ebene so? Wie ist es im Umgang mit den Menschen untereinander so bezüglich Hautfarbe, so bezüglich Geschlecht und allem drum und dran so? Da ist der Film schon extrem tagesaktuell dann auch. Und das Ganze ist ja auch entstanden, wo ja auch Trump an der Regierung auch war, so wo man auch so merkt, dass so wie er dann über ja eben Migranten dann auch irgendwie gesprochen hat, das denke ich mal schwingt dann auch hier in diesem Film ja auch mit. Also ja. Der Film hat ja auch irgendwie den Untertitel auch gehabt, so A Fairy Tale for Troubled Times, also sprich ein Märchen für schwierige Zeiten, und wo du ja dann quasi diese Liebesgeschichte auch hast und so, die dann so als kompletter Gegenentwurf dann auch gezeigt wird, von wegen so, okay, diese ganze Außenwelt um uns herum, die ist uns völlig egal, wir haben uns und damit ist alles gut dann so. Und ja, müssen wir gucken, kommen wir in dieser Welt zurecht? Ja, nein, so. Und gut, am Ende wird denen so ein bisschen die Entscheidung abgenommen, so indem der Amphibian Man ja Eliza dann mitnimmt in seine Welt wiederum. Aber hatten wir, glaube ich, auch im Vorgespräch auch so ein bisschen angerissen, so dass das ja auch ein Punkt ist, der ja auch durchaus kritisiert wird an diesem Film, dann so, wie man das auslegen kann oder nicht. Also ich sehe es jetzt eigentlich eher als ein Happy End tatsächlich. Gut, es ist natürlich sehr dramatisch inszeniert, so am Ende so, aber alles im allen so, die beiden sind glücklich und ja, das ist eigentlich für mich so das Wichtigste. Also für mich ist eigentlich so diese universelle Geschichte von wegen so, sie haben sich gegenseitig gefunden, sie nehmen sich so, wie sie sind und sind damit glücklich. Also das ist so das, was ich da aus dem Ganzen am meisten mitnehme.
Ja, wobei, also das war tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich in einem Text gelesen habe, dass sie halt am Ende keine Agenda mehr hat, sondern sie liegt halt tot am Boden und beide Männer entscheiden dann am Ende über ihr Schicksal, was jetzt aus ihr wird. Der eine bringt sie halt um und der andere meint dann, okay, um ihr Leben zu retten, wird sie halt, verwandle ich sie jetzt eben auch in ein Fischwesen. Wobei, das finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber so das Letzte, was sie halt aktiv gesagt hatte, war, dass das halt nicht geht, dass sie nicht mit ihm gehen kann. Da kann man natürlich jetzt streiten, hat sie das nur gesagt, weil sie halt sich an unsere realistisch-physikalische Welt gebunden sah, oder war es jetzt ihr echter Wunsch? So, es ist aber natürlich trotzdem dahingehend problematisch, dass es in einer langen Tradition steht, wo Frauen im Film ihre eigene Agenda abgesprochen wird. Und gerade wo der Film halt über lange Phasen uns ja ihre Geschichte erzählt und sie ist die Protagonistin und sie ist diejenige, die den Plot vorantreibt, dass dann so im Showdown sie einfach so komplett aus dem Spiel genommen wird, ist so ein bisschen schade.
Ja, stimmt, da hätte man durchaus eine etwas aktivere Geschichte auch machen können. So ist es ja tatsächlich so ein Battle of the Men oder so, der dann zwischen denen dann stattfindet. So, weil so richtig Kampf ist es ja eigentlich auch nicht dann so, aber wo ja dann auch so dieses dann kommt von wegen so, oh, du bist doch ein Gott und so, was ja dem Amphibian Man ja so lange Zeit dann abgesprochen wurde von Strickland, der denkt so, ja, du bist einfach nur ein Tier, was gezähmt werden müsste, was am besten seziert wird, so um zu gucken, wie es funktioniert so, weil die wollen, also zumindest da die Gruppe rund um Strickland, die wollen ihn ja am liebsten da auseinandernehmen, um zu gucken, okay, inwieweit können wir daraus Erkenntnisse ziehen, die für uns wichtig sind, um dann gegenüber den Russen dann irgendwie im Vorteil zu sein, was so den wissenschaftlichen Fortschritt betrifft, was auch die Raumfahrt betrifft und so weiter und so fort. Also es ist einfach gut, das ist ein ganzer Nebenplot, wo man sich denkt, okay, hätte der da reingemusst? Ja, nein, dann so. Bringt natürlich auch eine interessante Ebene, aber ist natürlich jetzt für unsere Liebesgeschichte nicht wirklich relevant. Also das hätte man tatsächlich komplett ausklammern können. Aber ja, aber stimmt schon. Also wenn dann, glaube ich, Eliza noch mehr so einen Empowerment-Moment dann gehabt hätte, wo man sagen könnte, okay, sie wehrt sich dann noch aktiver gegen Strickland. Das hätte man tatsächlich auch irgendwie noch machen können in irgendeiner Form, weil so stimmt schon, da wirkt sie sehr so Damsel in Distress mäßig, die am Ende gerettet wird. Aber vielleicht ist es ja einfach so dieser Moment von wegen, okay, der Amphibian Man wurde ja von ihr dann irgendwie gerettet, dann so, was ja eine Riesenaktion da war, also so ein riesiger Heist dann so, der organisiert wird, um ihn da irgendwie da rauszuschleusen, was schon sehr skurril dann auch war so, und auch teilweise sehr Thriller-mäßig dann aufgezogen wurde. Und am Ende ist er dann halt derjenige, der sie rettet. Also von wegen ist es für mich so, es geht so, quasi, es gleicht sich gegenseitig dann auch.
So eine Spiegelung, ja.
Ja, genau. Also von daher würde ich das dann so dann eher auslegen. Aber ja, ich kann den Kritik durchaus verstehen.
Ich hatte ja so ein bisschen mir so zwei, drei Texte durchgelesen, weil mich während des Schauens die Frage umgetrieben hat, wie sehen denn selbst gehörlose und gebärdende Menschen diesen Film? Fühlen sie sich hier gut repräsentiert oder nicht? Da muss man ja zuerst sagen, auch hier haben wir wieder, also kein ich sage mal, klassisches Szenario. Mhm. In der Regel ist es ja so, dass Menschen also gehörlos sind und dadurch dann Gebärdensprache lernen. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass Fälle, wie hier im Film dargestellt werden, vorkommen. Aber hier haben wir ja das Setting, dass Eliza hören kann, aber eben als Baby irgendwie verstümmelt wurde, so dass ihre Stimmlippen kaputt sind und sie nicht laut sprechen kann und deswegen gebärdet. Also auf der Habenseite steht da eindeutig, dass der Film eben überhaupt so Awareness schafft für Menschen, die gebärden, um sich darüber zu verständigen. Dass ja auch hier irgendwie so ein utopisches Szenario ist, wo halt einfach auch alle Freunde von Eliza Gebärdensprache können und sie so verstehen können, was halt einfach in unserer realen Welt oftmals nicht der Fall ist, sondern dass halt gebärdende Menschen auf eine Welt treffen, von die ihnen gegenüber sehr ignorant ist, die halt einfach komplett auf die Lautsprache ausgerichtet ist und sie deswegen da ja auf wenig Verständnis auch treffen. Und so der Film halt irgendwie auch quasi so eine Art Werbung für auch eine ganz eigene Sprache und Kultur ist, weil Gebärdensprache gibt es ja auch zum Beispiel, es gibt ja Lyrik und es gibt Poetry Slams und Rap und so in Gebärdensprache und das halt, ja, es ist halt eine natürliche, komplexe Sprache und dass da halt einfach mal so Menschen das vorgeführt kriegen und so eingeführt werden, das ist wurde durchaus gelobt von verschiedenen gehörlosen Aktivistinnen. Kritisiert wurde hingegen, dass man dem Film vorwerfen kann, dass er am Ende so eine behinderte Menschen, sie sollen zu ihresgleichen gehen, Moral macht. Also das halt, also insbesondere da gibt es halt so einen Monolog von Eliza, wo sie halt sich selbst als incomplete darstellt und dass halt der Amphibian Man, also Vorteil für sie ist, dass der halt nicht weiß, was ein echter Mensch ist und deswegen nicht sieht, wie sie anders ist so. Und das ist so ein Fall von, das ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht, so, weil dadurch, du sagst ja selbst schon, Del Toro will eigentlich eine Geschichte erzählen, wie schlecht Othering ist, und dann legt er solches Othering halt seiner eigenen Protagonistin in den Mund, und es wird halt von dem Film auch nicht in Frage gestellt, so. Man kann ja natürlich sagen, so, das ist ihr internalisiertes Fremdzuschreibung von einer Welt, der sie immer so begegnet ist, aber dann hätte man sich halt irgendwie gewünscht, dass der Film das irgendwie ja auch thematisiert und in Frage stellt. Also da habe ich ganz konkret ein Zitat von einem behinderten Aktivisten gesehen, der sagte so, ja, ich will halt am Ende bei den Menschen sein, so, ich will halt als Mensch akzeptiert werden und nicht irgendwie, ich bin halt nicht, also der Film hat dem Film halt konkret vorgeworfen, dass er halt dann am Ende die behinderte Frau als nicht menschlich darstellt, so. Ich weiß, das ist alles nicht so gemeint, sondern wir sollen ja Verständnis für das Monster haben, aber es sind halt so Tropes, die aufgrund auch halt schlechter Repräsentationen von behinderten Menschen im Film umgehen und die der Film halt nicht komplett vermeidet. So. Von daher so würde ich ihm so zumindest mal erwähnt haben, so, dass es diese Kritikpunkte gibt. Also insgesamt waren wohl auch nicht so viele Menschen mit Behinderung an der Entstehung des Films beteiligt, weswegen da eben in solche Fettnäpfchen getreten wurde, die man hätte vermeiden können, dass man also versehentliches Othering betreibt, obwohl man eigentlich sich dagegen aussprechen möchte. Was wiederum sehr positiv gesehen wurde, ist, dass halt hier Eliza als eine Frau mit sexuellen Begehren dargestellt wird, weil das dominante Bild von behinderten Menschen im Film ist halt, dass sie asexuell sind und überhaupt keine Rolle Sexualität spielt. Wir haben hier natürlich auch eine normschöne Frau, die keine sichtbare Behinderung hat, aber zumindest so, dass dieser Trope mal aufgebrochen wird, wurde durchaus noch positiv hervorgehoben. Das waren so die Auseinandersetzung von behinderten Aktivistinnen und gehörlosen Aktivistinnen, die ich so mit dem Film gefunden habe. Dachte mir, das ist vielleicht ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dieses Thema der Sensibilisierung, das ist natürlich etwas, so was ja eigentlich mittlerweile so in allen Filmen ja auch irgendwie so mitschwingt. Also ist natürlich dann klar, so wenn man selber von gewissen Themen nicht betroffen ist, dann fällt einem das ja nicht unbedingt sofort dann auf sozusagen. Aber wenn du natürlich dann selber irgendeine Art von Behinderung hast oder irgendwie Kontakt hast, zum Beispiel mit dem Rassismus oder, dann bist du natürlich deutlich sensibler darauf geeicht dann so und merkst natürlich dann schneller dann so, inwieweit da ich sage jetzt mal so, Schindluder betrieben wurde. Von daher verstehe ich da die Kritik auch auf jeden Fall so, dass man sagt, naja, das hätte man auch irgendwie anders lösen können in irgendeiner Form so. Und wo du das aufgeführt hattest, so von wegen so, naja, dass dann eben Leute mit Behinderung so unter sich dann bleiben so und sowas. Ich muss irgendwie spontan an den Film Freaks denken von Todd Browning, wo ja auch so ein bisschen die suggeriert worden von wegen so, ja, dass eine normschöne Frau und ein kleinwüchsiger Mann nicht zusammen sein können. So. Also dass das dann so geframed wird von wie so, nee, das ist so unnormal, das geht ja mal gar nicht in irgendeiner Form so. Und das am Ende
das aber das geht ja dann von ihr aus in dem
ja,
Fall,
ja,
von
ja,
der
genau.
normschönen Frau. Ja.
Genau, von Klopater und so wurde so ein bisschen so der Eindruck entdeckt, so von wie so, nee, diese Art von Beziehung ist nicht erstrebenswert oder sollte man auf gar keinen Fall in irgendeiner Form versuchen. Also am besten bleibt man unter sich dann auch irgendwie. Und wo man auch so denkt, so, naja, sollen das die Leute nicht selber entscheiden können? So, und dann letztendlich wird ja ein Mensch ja nicht nur aufgrund seiner Behinderung definiert, aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seines Geschlechtes oder, sondern Leute finden ja auf verschiedene Arten zueinander. So, das ist ja unabhängig von diesen äußeren Kriterien, die ja dann teilweise von der Außenwelt ja auf einen gestülpt werden. Wie wir ja schon festgestellt haben, so in der aktuellen Diskussion, allein so dieses Thema Gender, was dann einfach so viele Sachen impliziert dann so, wie eine Person sich mit diesem Geschlecht oder was auch immer dann sich dann irgendwie dann zu verhalten hat und sowas und entsprechend wird dann suggeriert so, okay, entsprechend darfst du dich nur mit den und den und den Leuten zusammentun in irgendeiner Form. Und ich denke so, nein, 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 nein. Also es ist einfach, das sind, entspricht überhaupt nicht so meiner, ich weiß nicht, ob Ethik so das richtige Wort dafür ist, aber ich finde, es ist so, die Leute sollten soweit Meinungsfreiheit haben, egal wie deren Rahmenbedingungen sind, dass sie doch selber entscheiden können, so was sie machen sollen und oder was sie machen können so und dann sozusagen so, ja, dass Leute meinen so, ja, nee, das ist so unnormal, was dann gezeigt wird, wo ich denke so, nee, aber ich kann schon verstehen, dass man sagt, okay, man hätte tatsächlich Leute, die dann eben zum Beispiel mit Gebärdensprache arbeiten, sowas, dass man die wesentlich mehr in diesen Film einbindet, um dann tatsächlich deren Lebensrealität besser zu repräsentieren, so um da eine Awareness auch zu schaffen und so, das verstehe ich durchaus und so und das sind ja auch so Faktoren wie zum Beispiel bei Filmen, ich weiß gar nicht, bei welchem das war, ich glaube zum Beispiel bei The Help, wo Octavia Spencer ja auch dabei war, wo das ja auch so geframed wird, das ist ja eigentlich eine Geschichte über People of Color, die als Kindermädchen, Hausfrauen und sonst irgendwas arbeiten, aber letztendlich wird die Geschichte von einer jungen weißen Frau dann irgendwie erzählt, wo du denkst, das ist eigentlich vom Blickwinkel schon völlig falsch und so und dass man dann, also das halte ich wiederum dem Film ja auch wieder zugute, dass es dann eben einen komplett anderen Blickwinkel auch zeigt, so dass es dann eben nicht immer so the shiny knight in armor irgendwie dann die Hauptperson ist oder halt so die absolute Schönheit dann so, dass die immer so im Fokus stehen, sondern eben die Person, die normalerweise nicht im Rampenlicht stehen, sondern die halt so diese Außenposition in der Gesellschaft irgendwie haben so und die sich dann auch gerade dann zusammentun, um dann was zu stemmen dann so und das finde ich wiederum dann auch sehr schön, ohne jetzt die ganzen Kritikpunkte zu negieren, also um Gottes Willen, so also ja. Bin ja auch sehr dafür. Ich meine, ich merke das ja selber an mir auch so, dass ich ja auch durchaus in Fettnäpfchen trete. Und wir hatten das ja im Vorgespräch auch gehabt, wo wir dachten so, okay, so dieses Thema im Film wird Eliza eben ja als mute beschrieben, wo ich auch so denke, okay, trifft das überhaupt noch zu? Ist das überhaupt ein Wort, was man heutzutage noch tatsächlich gebraucht oder nicht so? Oder ist es dann schon unsensibel so? Also das sind ja auch Sachen so, Sprache ist ja einfach total im Wandel und wir kriegen das ja aktuell auch mit. Zum Beispiel das Thema Gender so, inwieweit Leute sich daran stören oder nicht dann so und es ja Bundesländer gibt, die da meinen so, ja, das geht ja mal gar nicht so und das müssen wir dann abschaffen, bladida, und so denkst du, habt ihr nicht andere Probleme?
Herzlich willkommen hier in Hessen, nicht?
Ja, ja. Ich war schon geschockt, als ich gelesen habe, in Schleswig-Holstein machen die das auch, wo ich dachte so, what? Ja. What? Und ich dachte immer so, das wäre da wesentlich entspannter. Also bei Bayern hat es mich eigentlich schon nicht überrascht irgendwie, aber ich fand das schon erschreckend genug, wo ich mir denke so, warum kann man nicht auch in der Sprache da eine gewisse Sensibilität dann an den Tag legen, so, ich verstehe das nicht, also das ist einfach, ja, aber das sind manche anscheinend so in ihren Denkmustern so festgefahren, so, dass sie da der meint so, nee, nur die alte Tradition zählt und na so und dann egal ob Sprache oder gewisse Familienmodelle oder Paarkonstellationen, ich verstehe es einfach nicht und von daher liebe ich halt solche Filme, die dann halt sagen so, hey, the others existieren auch noch sozusagen, wir haben auch unsere Daseinsberechtigung und unsere Geschichten dürfen auch erzählt werden, so, und ihr dürft auch gerne mal hierher gucken und das finde ich wiederum dann auch sehr, sehr schön. Naja.
Darf ich dir eine Frage stellen?
Natürlich.
Weil es ja jetzt durch einen zeitlichen Zufall, weil die Folge hier haben wir ja schon lange geplant, ist es jetzt aber so in die Nähe gerückt von, dass ich in meinem Podcast gerade mit Miriam über Twilight gesprochen habe, der ja auch dieses Motiv drinne hat, eben Frau verliebt sich in Monster, in dem Fall halt Vampir. Und mich würde interessieren, jetzt über die konkrete Geschichte von Beauty and the Beast hinaus, was dich denn an dem Thema fasziniert?
Was mich daran tatsächlich fasziniert, ist auch einfach, dass es ist einfach eine Geschichte, die mich wirklich sehr, sehr lange auch begleitet hat, eigentlich auch schon von Kindheitstagen oder so, weil bei mir war das ja so, dass, hatte ich glaube ich an anderer Stelle auch schon mal erzählt gehabt, so ich hatte als Kind ziemlich, ziemlich heftige Sprachentwicklungsstörungen. Und das hat sich dann erst so mit 7, 8 Jahren so verwachsen dann tatsächlich. Es ist dann danach erst besser geworden. Und das ging dann so weit, dass, also es fing dann so mit 2 Jahren dann an, so dass Leute merkten, also irgendwas stimmt mit ihr nicht. Dann so, wir können nicht normal mit ihr reden. Und ich hatte entsprechend natürlich, dann war ich emotional natürlich völlig überfordert und war dann teilweise auch wirklich ultra aggressiv in einem Pipapo. Also ich war wortwörtlich ein Biest. Und alle konnten sich nicht erklären, was mit mir los war, weder Ärzte noch Psychologin noch Psychiater. So, es wurde sogar getestet, ob ich Autistin bin, hat sich aber nicht bestätigt und war sogar in der Musiktherapie und ich war auf einer Sprachheilschule und so weiter. Und irgendwie bin ich dann halt auch auf dieses Märchen irgendwie gestoßen, wo es ja eben um dieses Oberthema geht. Ich werde akzeptiert, so wie ich bin, egal wie monströs ich teilweise drauf bin, aber ich werde als Mensch wahrgenommen. Und ich glaube, das ist das, was bei mir so Anklang gefunden hat, weil ich finde ja zum Beispiel die Geschichten, wo es war ja auch Teil meiner Bachelorarbeit tatsächlich, wo ich das ja auch aufgegriffen hatte. So diese Geschichten von wegen so Person A trifft Person B, sie sehen sich zing und sind sofort verliebt und wollen heiraten. Wo ich mir denke, nee, das ist einfach, so funktioniert das nicht. Und mir sind immer dann die Geschichten lieber, wo man vielleicht erstmal merkt, so, irgendwie connect das vielleicht nicht sofort auf den ersten Blick, so, aber so im Laufe der Zeit lernt man sich auch tatsächlich kennen und guckt hinter die Fassade so und merkt dann so, aha, da ist auch eine Person dahinter. Und man findet auf die Weise so Stück für Stück zueinander, also quasi so eher auf, ja, so auf so einer Seelenebene, so also von wegen so gleich und gleich gesetzlich kennt, dass man sagt, okay, wir wirken vielleicht aufgrund gewisser Faktoren unterschiedlich, aber wir haben einen gemeinsamen Kern und so und finden auf die Weise dann zusammen. Und genau, das ist, glaube ich, so bei mir das, wo ich sage, da fühle ich mich so von den Geschichten ja am meisten zu Hause. Also auch so, also ich habe das auch wirklich wie so einen roten Faden bei mir festgestellt, so bei den Sachen, die ich gerne lese und sehe, dass dann, wenn so diese Art von Geschichte um mir auftaucht, dass ich auf einmal gemerkt habe, so, oh, da fühle ich mich sofort angesprochen in irgendeiner Form. Deswegen mag ich auch so Geschichten wie Hellboy oder Das wandelnde Schloss oder wir hatten ja hier im Podcast ja auch über Cyrano gesprochen, also Cyrano de Bergerac. Mhm. Und da hast du ja auch das Gleiche, so von wegen, okay, die beiden Hauptfiguren, also Cyrano und Roxane, die kommen aus zwei völlig unterschiedlichen Welten, aber sie haben eine gemeinsame Liebe für Poesie und sowas und sie könnten theoretisch zusammen sein, wenn sie wollten, so, wenn Cyrano nicht durch seine Komplexe dann irgendwie so sich einschränken würde. Und das sind so, die Momente, wo ich dann denke so, oh, Herzschmerz pur und so. Und wo ich mir denke so, ja, also deswegen finde ich einfach auch diese Geschichten zu schön, so, wo ich denke so, okay, dass sie irgendwie da so eine gemeinsame Basis irgendwie finden und so. Und ich hoffe, es war verständlich genug.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mal so im Vorfeld so ein bisschen recherchiert, was ist denn da, was so die Motive sind, die reizvoll sind an dieser Geschichte. Und was du hast, ist so dieses Outcast-Motiv, was auch sehr, also sehr viele Menschen anspricht. Ich habe hier ein Zitat von dem Psychologen Dr. Josh Kressel, der sagt, dass es weniger darum geht, Monster lieben zu lernen, sondern vielmehr die monströsen Aspekte in uns selbst zu lieben. Mhm. Ich habe das mal übersetzt. Denke an einen Teil von dir oder in deinem Leben, den du nicht magst und den du nicht akzeptieren kannst, von dem du dir wünschst, dass er anders wäre, den du als negativ siehst, irgendein Aspekt von dir selbst oder deinen Lebensumständen, in dem du dich gefangen fühlst, den du hast, von dem du weggehen und den du entfliehen möchtest. Mhm. Nach diesem Märchen, und ich glaube, der Grund, warum es uns seit so vielen Jahrhunderten beherrscht, ist, dass es etwas beschreibt, das für uns alle gilt. Wir müssen lernen, genau das zu lieben, was wir derzeit hassen. Und er sagte auch, dieser Dr. Kressel, dass genau das der Grund ist, warum eben viele diese Empfindung haben, why is the prince a letdown, dass eben ist nicht, also dass das ja so ein billiger Ausweg ist, dass es halt, es geht nicht darum, dass du irgendwie das Monster trotz dessen geliebt hast und am Ende mit dem Prinzen belohnt wirst, sondern dass du eben die schönen Aspekte im Monster lieben gelernt hast und dass du halt dann auch das Monster weiter lieben willst und nicht irgendwie am Ende dann irgendwie so einen anderen Dude eingestellt kriegst oder so, der halt irgendwie dann schön und glatt ist und nicht mehr die Ecken und Kanten hast, die du halt im Laufe der Geschichte lieben gelernt hast und dass das dann so viele Leute enttäuscht deswegen. Mm.
Ja, deswegen habe ich so Probleme mit der Joconde-Version, dann so, wo dann am Ende dann unser Prinz dann exakt so aussieht wie der Rivale. Ich meine, es war der gleiche Schauspieler. Aber, und vor allem dann im Gespräch auch noch rauskommt, dass sie, also unsere Schöne, dann auch noch einen Crush auf den toxischen Schwarm dann irgendwie dann hatte, wo auch so denkst du, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und sie dann auch so sagst, so, ja, und er sie auch noch zugibt, dass sie den auch irgendwie heiß fand, so, und dann trotzdem aber dann mit dem Prinzen dann so gen Himmel dann aufsteigt, und ich denk so, was? Also, also wahrscheinlich ist da eine riesige Metaphorik dahinter, die ich nicht verstehe, so, aber das ist einfach so, was ich ziemlich abstoßend finde, so, vor allem wenn dann der menschliche Typ dann so, also der Avenant, so halt so als ultra toxisch irgendwie dargestellt wird, der einfach null auf die Bedürfnisse von ihr eingeht, so, wo man sich fragt, hä? Was passiert hier gerade dann so? Vor allem noch, weil noch suggeriert wird, dass sie ja dann doch Empfindung fürs Biest hat dann so. Und warum, hä? Also das wäre für mich so ein Gedankenknoten, wenn ich auf einmal merke, okay, ich hätte da irgendwie ein Biest, was ich wirklich lieben gelernt habe. Und auf einmal dann so, zing, sieht er komplett anders aus, wie dann halt der Typ, der mich eigentlich da blöd behandelt. So. Also das würde ich ja in meinem Kopf überhaupt gar nicht verknüpft kriegen. So. Das Ding war so. Deswegen fand ich das ja auch bei dem Disney Remake wiederum so witzig, weil sie ja dann eine Zeile wieder eingefügt haben, die ja eigentlich schon bei der Zeichentrickversion geplant war, was aber damals rausgestrichen wurde, ist dieses, wo ja dann Belle am Ende zum Prinzen irgendwie sagt von wegen so, möchtest du dir nicht nochmal ein Bart stehen lassen? Und so, und ich denke so, ja, so. Wie gesagt, das wollten ja damals beim Disney-Film schon machen, so, aber das haben sie ja nicht durchgezogen. Ich dachte, verdammt, das wäre eigentlich schon wieder geil gewesen. Also so diese Roughness, die fehlt einem dann total dann so. Und du denkst, na, also deswegen, gerade auch so im Del Toro-Universum, allein so mit Hellboy, da hat er ja im Grunde genommen ja auch schon so dieses Motiv ja von Schönes Biest ja auch schon aufgegriffen. Und wo ja dann unser Hellboy ja eben auch so bleibt, wie er ist und dann auch dann als Liebespartner anerkannt wird von Liz. Und die haben natürlich auch ihre Reibereien so, aber trotzdem bleiben sie dann zusammen, auch wenn sie so sind, wie sie sind dann so. Und da denkst du, oh ja, und ja, also wie gesagt, die Art von Geschichten mag ich einfach so am liebsten, weil alles andere ist dann halt so glatt gespült und das hast du ja parallel die vielen Märchengeschichten, wo das Gefühl hast, oh, warum sind einfach die Prinzen am Ende dann immer so bland? Also mir fällt gerade kein besseres deutsches Wort ein, so, aber ich denke, und ich meine, gut, hier zu, bei unserem Amphibian Man, um da zum Shape of Water nochmal zurückzukommen, der ist ja natürlich schon sehr, sehr gut aussehend dargestellt worden. Also da, der Thor hat ja auch erzählt gehabt, so als er dann halt den Amphibian Man irgendwie, der in einem so einem Dreijahresprozess ja dann irgendwie kreiert hat, dann zusammen mit allen möglichen Leuten aus seinem Team, hat er zum Beispiel auch dann seine damalige Frau und seine Töchter ja auch immer gefragt, von wie so, okay, findet ihr ihn attraktiv und so? Und die dann auch teilweise gesagt haben von mir so, ja, nee, der müsste irgendwie so sein und so und Und weil er auch die Krux ja auch hatte von wegen so, naja, das ist ein Fishman und er wird von Doug Jones gespielt. Wir hatten das ja schon mal im Hellboy-Universum, zweimal dann so. Und im zweiten Hellboy-Film hatte der auch schon eine Liebesgeschichte, aber mit jemand anders. Wie können wir uns davon wieder abheben? So, und ja, also wurde ja auch irgendwie gesagt, Doug Jones soll das ja so wie so ein Matador dann irgendwie dann verkörpern. Und man merkt das ja auch am Spiel, gerade so gegen Ende dann so, wo er dann so diesen Gott-Moment dann irgendwie hat, so dass er einfach von der Körpersprache komplett anders wirkt und so. Und du denkst so, wow, okay, so, Also schon, ja, also ich meine, gut, er ist jetzt definitiv nicht ultra hässlich dargestellt und so, aber trotzdem wird er im Film ja auch dargestellt, wirklich ja auch als Biest wahrgenommen. Also er wird nicht mal als Wesen in irgendeiner Form wahrgenommen. Also nur von wegen so, okay, er wirkt wie eine Kreatur, wie was Böses, wie ein Biest und so. Wir verstehen nicht, was er ist, aber wir malträtieren ihn und wollen ihn am liebsten sezieren. Und das ist schon ziemlich heftig dann so. Und ja, aber es ist dann auch sowieso dann spannend, so wie dann er und Liza dann überhaupt so zueinander finden. Weil es gibt ja so ein paar Szenen dann so, wie sie ja versucht, sich ihm ja so anzunähern. Erstmal, glaube ich, aus so einer Grundneugier. Und dann bringt sie ihm ja auch irgendwie Eier mit und bringt ihm ja schon erstmal das Zeichen für Ei dann irgendwie bei, dann das Thema Musik dann so, und man denkt, also er wirkt erstmal wie so ein kleines Hündchen, was ja erstmal sehr viel geschlagen wurde und dann erst so nach und nach so Vertrauen aufbaut so, und man kann natürlich als Außenstehender sich auch fragen, so, was findet sie an ihm dann so, aber ich erkläre es mir einfach so, dass da einfach so eine nonverbale Kommunikation zwischen denen stattfindet, so die im Jenseits unseres Verstandes irgendwie dann stattfindet, die aber auf einer anderen Art und Weise miteinander connecten, was man, glaube ich, einfach nicht wortwörtlich nehmen sollte, sondern eher so als Metapher dann gesehen, von wegen, okay, gewisse Sachen kann man nicht mit Worten erklären, also warum wer wie zueinander findet, also geht uns ja, glaube ich, auch so in unserem ganzen Leben so, wenn wir uns in jemanden verlieben, das kann man ja teilweise überhaupt nicht rational erklären, warum das so ist. Also da spielen einfach so viele Faktoren da irgendwie mit rein. Ich meine, klar, Aussehen ist ja auch immer durchaus ein Punkt und so, aber ich hatte das Gefühl, das war jetzt in diesem Film nicht das Ausschlaggebende, warum sie dann auf ihn dann irgendwie dann angesprungen ist, sondern das sind ja andere Faktoren und so, und dann ist es einfach dann süß zu sehen, wie sich das so Stück für Stück dann entwickelt dann so, und dann auch so dieses, dann, wo sie ja dann auch intim miteinander werden, das ist ja wirklich super zaghaft dann so dargestellt, so, und das ist einfach so diese, man hat das Gefühl, da ist so eine gewisse Grundneugier dann auch so, dass sie sich gegenseitig entdecken, so, und das finde ich einfach so, so unglaublich schön, also, weil man das Gefühl hat, so Sexszenen in Filmen, die werden ja schon teilweise sehr grotesk dargestellt, wo man sich so, was, wie? Aber hier habe ich das Gefühl, das ist einfach nur schön. Das ist einfach wirklich, wirklich schön. Und so, es wird nichts explizit gezeigt und so, es wird einmal kurz thematisiert von Zelda, die ja dann fragt so, Moment mal, wie, ja, wart intim, wie soll das funktionieren und bla. Und dann hast du das dann versucht zu erklären, das ist einfach so herzlich, aber selbst Zelda das dann nicht verurteilt, sondern die, sie versteht das nicht hundertprozentig, aber irgendwie ist sie dann schon wieder ganz cool damit, was schon echt fortgeschritten ist für die Zeit dann so, es hätte ja auch komplett anders sein können, aber ja, was ich dem Film durchaus ankreide, ist, dass Amphibian-Man eine Katze frisst. Das tat mir ein bisschen das Herz weh, muss ich
echt so gehen. Ja, aber da ist wenigstens mal so, ja, diese wilden, diese monsterhaften Aspekte, die ja ihm sonst, wie gesagt, sehr, sehr zurückgenommen sind, so dass halt dieser Kontrast zu Strickland so groß wird. Sondern da kommt das mal ganz kurz raus, wo er dann ja auch versehentlich oder halt, weil er dann furchtvoll wegrennt, da den Freund verletzt und so. Mhm. Aber ja. Von daher, ich mag Katzen auch sehr gerne, aber an sich finde ich das Konzept dieser Szene gut und verstehe, warum sie mal in dem Film drin ist.
Ja, und ich fand es auch erstaunlich, dass dann Giles dann halt so verständnisvoll ist, von wegen so, ja, du kannst ja nichts dafür und so, und dann noch relativ cool damit ist, nur, und Evan nur sagt so von wegen so, lass bitte die anderen Katzen in Ruhe und sowas, und so, und ich so, okay, ja, also sie würden sagen, es war Notwehr, in Anführungszeichen, aber nee, aber wo du es ja schon mal ein bisschen angerissen hattest, so, dass du ja bei dir im Podcast ja auch über Twilight gesprochen hast. Das finde ich ja auch eigentlich einen schönen Kontrast dann so, um mal diese beiden Konstellationen darzustellen, von wegen so, okay, weiblich gelesene menschliche Figur verliebt sich in männlich gelesene Monsterfigur. Und warum die beiden Konstellationen komplett konträr zueinander sind, wo auch denkst du, naja, ich habe mich sehr viel mit Twilight auch beschäftigt, weil zu dem Zeitpunkt, als das rauskommt, da war ich ja selber noch Single dann so und habt ihr auch im Podcast ja auch wunderschön besprochen, so von wegen, naja, man ist dann in einer gewissen Lebensphase sehr empfänglich für solche Geschichten und so. Und je älter man wird und reflektierter man wird, desto mehr sieht man auch die kritischen Aspekte. Und was wir natürlich jetzt hier in diesem Setting ja überhaupt nicht haben, ist ja halt so dieses ultra-toxische, wir haben nicht so dieses Grooming, wir haben nicht so dieses Gaslighting, also sprich, dass dann unsere monströse Figur dann halt unserer menschlichen Figur dann unterstellt, dass gewisse Sachen überhaupt nicht passiert sind. Das haben wir natürlich in dieser Form hier gar nicht so von der Geschichte her. Das ist ja deutlich märchenhafter auch gestaltet. Und ja, Twilight ist ja sowieso ein ganz, ganz schwieriges Feld. Also das ist jetzt auch kein Film, was ich jetzt in diesem Podcast dann auch irgendwie aufführen würde unter ungeheuerlich schön. Also im Sinn von, das ist eine Geschichte, die ich großartig finde. Wo ich sagen würde, so, ja, das sollte man highlighten als eine schöne das Biest-Variante. Nein. Nein, nein, so weit würde ich da nicht mehr gehen. Ich meine, das ist auf vielerlei Ebene sehr, sehr problematisch und so. Aber die Podcast-Besprechung war sehr schön. Muss an der Stelle auch nochmal sagen. Also, hab das sehr genossen und so. Wäre schon gespannt, wenn ihr dann die Folgefilme dann noch besprecht, wo ja gewisse Sachen ja noch extremer dann sind, dann so, dass dann.
Ja, freue mich da auch drauf.
Ja, was wir auch hier dann halt eben auch haben, so, was wir schon angesprochen haben, so das Thema Sexualität, dass es ja hier einfach deutlich entspannter ist. So im Twilight-Universum ist das ja schon. Oh, das geht ja gar nicht. So, oder nur unter gewissen Rahmenbedingungen so. Und gut, dann kommt natürlich der ganze Einfluss damit rein mit, ich glaube, Stephanie Meyer war ja Mormonin oder ist Mormonin und das spielt natürlich da auch in dieses Universum mit rein. Oder dann später mit dieser Fanfiction-Geschichte so, und dann nachher mit Fifty Shades of Grey, was ja nochmal ein komplett anderes Gefilde trifft, wo du auch denkst so, das ist dann schon wieder diese perverse, monströse Richtung, so die der Tore, glaube ich, auch meinte dann so, dass es in diese Richtung auch gerne mal abdriftet. Das ist ja auch im Grunde mal auch so ein bisschen Beauty the Beast-mäßig. Aber da hast du ja schon wieder dieses I can change him Prinzip.
Genau, I can so, fix him.
Ja, I can fix him, genau.
Genau, dieses, auch so ein Trope, der tatsächlich ja für viele dann auch eben dieses, einen Reiz ausmacht an dieser Monstergeschichte, dass eben ja dieses Gefühl oder eben halt auch dieses Narrativ in der Gesellschaft, dass man einen monsterhaften Mann nur stark genug lieben muss, um ihn dann von seiner Monsterartigkeit heilen zu können und dann also den wahren lieben Kern darin entdecken kann. Ist natürlich super schwierig, weil es halt auch als ja in der echten Welt als oftmalige Rechtfertigung genommen wird, um Frauen in abusiven Beziehungen festzuhalten und so.
Ja. Ja, vor allem damals in der Zeit, wo ja dann das französische Märchen dann aufkam, das war ja dann quasi so dieses so mit arrangierter Ehe und sowas und dass man dann irgendwie den Kindern oder den jungen Frauen das so ein bisschen schmackhaft gemacht hat. Von mir so, ja, muss aber nur dir Zeit lassen so und hinter die Fassade blicken und dann wird das schon alles gut werden. Also den Aspekt sehe ich ja auch auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das damals im Podcast auch mit angesprochen hatte, aber es ist auf jeden Fall das, was man auf jeden Fall kritisch sehen sollte. Also dass man dann durchaus schon reflektieren sollte, okay, welche Art von Beziehung geht man ein und inwieweit lässt sich diese Beziehung rechtfertigen? Ja, nein. Aber gerade wenn es dann in so eine Abusive-Richtung geht, ist es natürlich super, super schwierig dann auch. Und also gerade wenn dann kein gegenseitiger Konsens irgendwie besteht. Also das sieht man ja auch extrem dann so auch hier in dem Film ja auch bei der Ehe von Zelda, also von der Freundin von Eliza dann so mit ihrem Mann wiederum, wo man auch merkt, so dass es auf jeden Fall nicht die beste Ehe, die sie beiden führen. Also die ist natürlich nicht so extrem toxisch wie bei Strickland, aber die ist schon.
Weil da haben wir eigentlich nur so eine ganz kurze Szene. Also natürlich ist es irgendwie scheiße, dass sie kommt nach Hause und muss dann noch kochen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da so weit gehen würde, aus dieser kurzen Szene schon zu schließen, dass das irgendwie schlimm ist. Das wird uns natürlich kontrastiert im Vergleich zu Eliza und dem Amphibian Man, aber die sind halt auch frisch verliebt. Nicht?
Ja,
wer weiß, wie das ist, wenn die 20 Jahre unter Wasser gelebt haben, ob die dann da der Zauber immer noch da ist.
Ja, das ist natürlich die Frage, das weiß man natürlich nicht. Aber man geht ja erstmal vom Positiven aus, so dass sie beide völlig glücklich sind und wie auch immer dann.
Glücklich können ja ihr Zelda und ihr Mann auch sein, auch wenn, ja, wie gesagt, wir haben da halt eine kurze Szene gesehen, wo er halt sie nicht unterstützt, während sie kocht, so, ja, aber klar, muss man dann vielleicht als exemplarisch für deren Beziehung sehen, wenn es das Einzige ist, was wir gezeigt bekommen.
Das stimmt natürlich. Ich meine, bei Strickland sind wir uns ja alle klar, so, das ist definitiv nicht Konsens, so, was da abgeht und so. Und dann, und auch so dieses so, ja, bisschen Gruselige, dass er dann aus irgendeinem Grund dann auf Eliza dann so abfährt und dann irgendwie da so den Reiz darin sieht, sie sexuell zu misshandeln, so, wo ich dachte, das ist so eine super unangenehme Szene, wo du denkst so, oh, so, also dann denkst du so, was stimmt nicht mit ihm? Dann so, also, ja, also das ist halt so dieses Monströse im Menschen, was dann wiederum dann auch so gezeigt wurde. Und denkst so, so und ja, ist natürlich dann völlig gerechtfertigt innerhalb dieses Märchensettings, so dass dann Strickland ja dann auch irgendwie das Zeitliche segnen muss, dann so, ich meine, ich will jetzt keine Gewalt verherrlichen, aber ihr wisst, was ich meine. Und es ist einfach sehr, sehr bizarr dann auch so. Naja, und bei diesem ganzen Twilight-Universum, das ist dann auch schon sehr wild, dann so, was dann einem dann, vor allem so als junge Frau dann irgendwie so auch suggeriert wird, von wegen so, ja, nee. Das ist, schwingt ja auch immer dieses mit, so, was dann uns Frauen dann immer gerne so suggeriert wird, von wegen so, ja, der Junge ärgert dich nur, weil er dich gern hat und sowas, wo du denkst so, nein, geht bloß weg damit und so und, oder generell so dieses, was sie auch im Podcast ja auch besprochen hat, so dieses wechselhafte Verhalten an Seiten Edward, dann so, wie er dann mit Bella dann umspringt, dann so, wo auch so, denkst so, was stimmt nicht mit ihm dann so und, dadurch, dass ja dann er dann als auch von einem jungen Schauspieler dargestellt wurde und sie ja auch jung ist, denkt man sich so, okay, die sind irgendwie auf einer Ebene, aber da liegen ja Jahrzehnte dazwischen vom Alter her, wo man sich auch fragt, so, was will er eigentlich mit so einer jungen Frau denn in irgendeiner Form? Und ich meine, gut, wir wissen jetzt beim Amphibian Man ja auch nicht, wie alt er ist. Also, es wird ja nur gesagt, er wurde in seiner Heimat in Südamerika auch als Gottheit verehrt und so, aber wie lange er schon auf der Welt existiert, das weiß ja auch niemand. Aber hier kriegst du halt nicht so diese Grooming-Vibes und so, also dass eine deutlich ältere Figur dann so auf eine jüngere dann irgendwie abfährt. Also das wirkt dann eigentlich schon eher so auf einer Ebene so, also zumindest wird es so einem dann auch vermittelt. Ist sowieso die Frage, wie kam das dann für dich dann eigentlich so rüber? Hattest du das Gefühl, die Romanze ist nachvollziehbar oder war das dann für dich dann eher so, wo du sagst, naja, da ist schon eine gewisse Diskrepanz auch dabei?
Nee, ich finde, das ist eine so der ganz großen Stärken des Films, dass ich das einfach sehr schön inszeniert finde, wie sie sich so ganz zaghaft annähern und dann auch so dieses, es wird ja schon eben gerade mit der Masturbationsszene, mit der der Film eröffnet, gleich schon diese Assoziation aufgemacht zwischen Wasser und Erotik und, also sie masturbiert in der Badewanne und dass das dann eben so ein Motiv ist, was dann später wieder aufgegriffen wird. Ich habe mich gefragt, ob es wirklich möglich ist, einfach so ein Handtuch vor so eine Tür zu klemmen und dann das ganze Wasser, Bad bis unter die Decke mit Wasser volllaufen zu lassen. Ich wage das zu bezweifeln, aber ich glaube, da sind wir wieder im Reich des Märchens. Das war nur ein Scherz. Ich fand das durchaus sehr, sehr schön. Also an dieser Liebesbeziehung zwischen den beiden habe ich gar nichts auszusetzen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das wirkt so unschuldig zwischen den beiden. Also selbst wenn dann nachher so die sexuelle Komponente auch dazu kommt, aber das wirkt nie unnötig erotisch aufgeladen. So, ich habe das Gefühl, so, nee, da finden sich einfach zwei Figuren zueinander so und sind auch auf körperlicher Ebene sich nah dann so und auch so dieses Bild dann so, wo Giles dann irgendwie in ihre Wohnung kommt, weil natürlich das ganze Wasser irgendwie rauskommt und er sie dann findet, wie sie ja dann nackt dann so in den Armen von Amphibienmann ist und er dann einfach nur so stillschweigend dann die Tür einfach wieder zumacht, von wegen so, okay, ich störe euch nicht weiter. Und dann ist da dieser harte Cut und er sich da so scheckig lacht dann so in seiner Wohnung dann so, als er dann wieder zu ihm kommt dann so. Und er es einfach, glaube ich, nur sehr, sehr putzig findet, obwohl er ja anfangs ja auch sehr gegen diese ganze Rettungsaktion ist und so, was ich aber auch irgendwie verstehen kann und so aus seiner Position wiederum, weil ich denke so, naja, warum soll ich mich unnötig in Gefahr begeben für ein Wesen, was ich nicht kenne und was er einfach nicht versteht, was er vor sich geht so und wo er dann auch selber gemerkt so, naja, er ist ja auch im Grunde genommen Außenseiter in seiner Welt. Also egal, was er macht und tut, er versucht ja in seinem alten Job ja irgendwie wieder reinzukommen, aber er wird die ganze Zeit immer abgewatscht dann so, was nie laut ausgesprochen wird dann so, warum das der Fall ist so, aber man merkt schon, okay, da schwingt was mit so, weshalb er eigentlich auch genauso wie Eliza, genauso wie Zelda, genauso wie Amphibian Man eigentlich nur dann am Rande der Gesellschaft irgendwie existiert dann so und wo er sich ja dann überwindet dann eben für seine Freundin, weil sie ja dann oftmal die Einzige ist, mit der er irgendwie reden kann, dass er dann ihr dann auch wirklich hilft dann so und auch bis zum Ende und selbst dann auch Kopf und Kragen riskiert, wo du denkst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also allein dieser Heist ist schon so heftig. Ich bin ja normalerweise kein Freund von dieser Art von Geschichte, aber so wie das inszeniert ist, ist das schon extremst abgefahren, weil ja dann auch von unerwarteter Seite ja dann von dem Hofstetter da irgendwie noch da die Unterstützung kommt, wo auch so, was, wie, ja, wo kommt das jetzt auf einmal, so, warum hilft er denn hier mit? Aber der ja auch dann verstanden hat, wo man so, oh, wir haben ein infamesames Wesen, was in der Lage ist, Sprache zu lernen, so, vielleicht sollten wir den nicht sezieren und so. Und der noch so sehr dafür kämpft, dann halt ihn am Leben zu lassen. Aber wo dann selbst von seinen russischen Kollegen ja dann gesagt würde, dass für die er dann arbeitet, wo er gesagt wird, so, ja, nee, pff, Hauptsache die Amerikaner haben keinen Erfolg oder haben keinen Vorteil uns gegenüber. So, wo ich denke so, ja, also Empathie ist ja auch so ein Ding, was ja in diesem Film ja wirklich sehr, sehr stark mitschwingt, was ja auch wirklich sehr gut rüberkommt und wo ja dann auch Eliza ja dann auch diesen riesigen Monolog ja auch irgendwie hält, so von wegen, naja, wenn wir gar nichts machen, dann sind wir auch nichts. Quasi und es ist einfach ja so.
Ich finde es interessant, dass jetzt habe ich den Namen vergessen von diesem russischen Spion. Hofstetter, genau, dass der, also das ist auch ein häufiger Trope, dass er eben als Wissenschaftler derjenige ist, der dann Empathie empfindet, während das Militär eben diejenigen sind, die den Amphibian Man nur als Monster, nur als Ding sehen. Ich bin immer auch auf Seite eher der Wissenschaft als des Militärs. Aber andererseits steckt da ja auch so eine arrogante Haltung drinne, von wegen so, dass dann die halt gebildeteren Leute, die halt sehen, wie die Welt wirklich ist, und die Ungebildeten, die halt dann die Brutalen sind. Und dass das hier aber gebrochen wird dadurch, dass dann eigentlich, also die es ja noch viel mehr Empathie empfinden, sind halt dann die beiden Putzfrauen, die halt in der sozialen Ordnung am weitesten unten stehen, und dass die aber halt als allererstes da eben das menschliche Wesen im Amphibian-Man sehen, finde ich so ein ganz schönes Motiv, was eben diese gängige Erzählung von Wissenschaftler versus Militär aufbricht.
Das ist vor allem auch so schön, dann so, nachdem ja dann der Coup dann geglückt ist, ja dann so, aufgrund gewisser glücklicher Vorfälle, und am Ende ja dann so die riesige Umfrage irgendwie stattfindet, von wegen, okay, wie kann das sein, was ist passiert und sowas, und die ja dann alle dann so von einer riesigen Kampagne irgendwie ausgehen und überhaupt nicht mal im Traum daran denken, dass dann irgendwie da irgendwie die Putzfrauen involviert sind so, und Strickland das auch noch laut ausspricht, weil sie, ja, gerade, warum rede ich mit denen, so, was hat das überhaupt für einen Sinn, so, und dass sie überhaupt das in ihrem Kopf nicht vereinbaren können, dass die überhaupt irgendwas damit zu tun haben können, so, sind ja, denen ja so Person zweiter, dritter, vierter Klasse dann so, und dann selbst dann Hofstetler, also Dimitri, ja dann am Ende, wo er dann kalt gemacht wird von Strickland, ja, den ja auch so ins Gesicht lacht, so von wie so, yeah, ja, das waren die Putzfrauen, dann so, hö, so von wie so, ja, die haben dich ausgetrickst, dann so, du Arsch. Und so, wo du auch so denkst, naja, war das so schlau, ihm das ins Gesicht zu sagen, dann so, weil im Grunde hat er ja dann die Frauen ja auch in Gefahr gebracht, so, aber naja, wahrscheinlich war er dann einfach ausgegangen, so dass die dann schon ihren Plan dann irgendwie umgesetzt haben in irgendeiner Form, dass er gar nicht so weit gedacht hat, so dass die dann vielleicht eventuell doch noch nicht so weit gekommen sind. Aber ja, also es ist schon echt bizarr, und ich meine, es wird ja auch sehr schnell auch gezeigt, dass dann auch so dieses Bild, was ja dann so von Strickland und Co. irgendwie gezeichnet wird, dass das ja auch super, super fragil ist. Also dass es dann halt so so dieses Ding ist von wegen so, ja, du musst irgendwie immer die ganze Zeit so einen Status repräsentieren, also allein das mit dem Kauf von dem Auto, dass er einfach bei dem Coup ja komplett zerstört wird und so, und dadurch dieses perfekte Image ja schon da ziemlich ramponiert ist, oder dann, wo ja dann so der oberste Chef wiederum dann auftaucht von Strickland, der dann sagt so, hier, du hast 36 Stunden Zeit, sonst ist Ende Gelände hier, und wo du denkst so, ja, ja, also nur weil man wie so ein harter Hund dann so rüberkommt, heißt das nicht, dass die nicht in irgendeiner Form gebrochen werden können, und ja, das ist natürlich die schöne Umkehr dann von unserem Amphibian-Man, der ja dann ziemlich gebeutelt wird, aber am Ende dann als der Starke dann tatsächlich dann auch rauskommt und so, und dann auch am Ende auch der Überlegene ist, wo man so denkt so, yes, yes, also das gehört man denen dann auf jeden Fall. Also hätte natürlich jetzt nicht so brutal enden müssen dann so für ihn und Eliza dann so, aber am Ende finden sie ja dann doch ihr Glück dann zusammen. Also von daher ist dann auch dann die Frage so, wie zufrieden sind wir denn mit dem Ende dann so? Also ist dann die Frage, kann man das denn überhaupt anders erzählen tatsächlich? Dann so, würde man das anders erzählen, wenn man das könnte? Ich meine, der Film ist jetzt auch jetzt 7 Jahre alt dann so, oder knapp 7. Inwieweit man da das noch besser machen könnte.
Also ich habe ja diesen kleinen Kritikpunkt gebracht von der, also dass halt der Frau am Ende die Agenda genommen wird. Aber abgesehen davon finde ich das schon sehr schön. Ich finde halt schön, dass eben das Monster eben nicht dann irgendwie zurückverwandelt wird in einen Menschen. So, ja, ein bisschen kritisch ist dann auch, dass da wieder so ein Erlösungsbild drinne steckt, was halt auch so von Behindertenaktivisten kritisiert wird, dass man halt behinderte Menschen nicht erlösen muss von ihrem Leid oder so, sondern dass halt die Gesellschaft dasjenige ist, was sie behindert. So. Ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich so ein bisschen verwirrt von dieser er gibt dir jetzt Kiemen, aber jetzt so beim Wiedergucken fand ich das schon so als Happy End, als eine runde Geschichte. Und dann hast du vorhin noch diese kleine Cinderella-Anspielung erwähnt, die mir gar nicht aufgefallen ist, die du mir jetzt erst verdeutlicht hast. Vielen Dank dafür.
Statt im Making-of-Buch, das fand ich auch sehr schön, so als Randnotiz und so. Und dann,
sehr schön.
Ja.
Ja, nee, von daher, ich bin sehr zufrieden mit dem Ende. Also, wie ist das hier von Feminist Frequencies, finde ich das immer schön. Man kann eine Sache lieben, auch wenn man Aspekte daran kritisiert. Und so von so würde ich das Ende sehen. So ein paar Dinge finde ich nicht so gut, aber insgesamt finde ich das schon sehr, sehr schön.
Ja, ich denke auch. Also, das ist einfach ein sehr schönes Ende so, und Del Toro bleibt sich ja auf jeden Fall auch treu, so dass er sagt, okay, seine Monster dürfen auch liebenswerte Kreaturen sein, so, oder liebenswerte Wesen, und die haben genauso ein Herz verdient wie alle anderen auch, und das finde ich einfach auch sehr schön, sehr poetisch dann auch in wunderschönen Bildern auch dargestellt, also allein so, wie sie da unten im Wasser dann sind, ich meine, klar, das ist natürlich dann alles gestellt, aber trotzdem, es wirkt einfach in sich total schön so und sehr poetisch dann so, und ja, es ist einfach wunderbar so, und ich meine, es wurde zwar, es gibt ja auch so ein paar Interpretationsansätze, wo dann gesagt wurde, naja, war Eliza überhaupt Mensch dann tatsächlich, war sie nicht vielleicht sogar selber irgendwie mal was gewesen, was dann halt irgendwie diese komischen Narben irgendwie auch erklären würden, die ja anscheinend, wo ich dann auch so dachte, als ich das so gehört hatte, dachte ich so, das erinnert mich sehr dann wiederum an die kleine Meerjungfrau, also wiederum an die Märchenversion von Andersen, wo es ja auch irgendwie darum geht, so, okay, wir haben dann halt unsere Meerjungfrau, die dann halt ein Mensch wird, aber sie kann dann keine Lautsprache benutzen so, und ihre Füße bluten die ganze Zeit, wenn sie über den Boden läuft. Wo ich dachte, spielt das da auch irgendwie so ein bisschen mit rein? Und so. Also das hat der Toro so nicht aufgegriffen, aber fand ich dann auch irgendwie interessant.
Ja, genauso hatte ich das, als ich das erste Mal den Film gesehen habe, hatte ich das genauso interpretiert, und das hat mich damals sehr verwirrt, weil ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? weil ich dachte, das ist irgendwie, das wurde uns bisher noch gar nicht erzählt, und plötzlich wirkt es so, als wäre sie schon immer auch so ein Amphibienwesen gewesen. Und jetzt hatte ich beim Wiedersehen das eher so interpretiert, dass er halt mit seinen göttlichen Fähigkeiten, mit denen er ja auch Wunden heilen kann und Haare wachsen lassen kann, wie wir vorher gesehen haben, dass er damit halt eben auch eben Kiemen herstellen kann.
Jo.
Und das ist wiederum etwas, was uns halt das Märchen im bisherigen Verlauf sehr gut etabliert hat. Von daher gehe ich mit dieser Interpretation gerne mit.
Ja, also vor allem ist einfach auch so diese schöne visuelle Klammer, weil ja dann so diese Narben ja schon sehr früh dann gezeigt wurden und so, weil sie sich dann im Spiegel betrachtet und so darüber streicht. Und am Ende wird das einfach dann nochmal aufgeführt so, und dann so nach Motto, ach Mensch, das ist ja praktisch, dass da diese Narben sind. So, hey, warum machen wir nicht Kiemen da draus? So, und ich denke mir so, na gut, wenn sie da auch bei den Temperaturen dann so weit da unter Wasser leben kann, warum nicht? Ich meine, wie wir schon gesagt haben, so, er kann auch Haare wachsen lassen. Also gut vorher, genau. Und ja, man kann denen nur wünschen, dass dann ein schönes Leben dann irgendwo unter Wasser dann führen oder wo auch immer. kann auch sein, dass sie irgendwo mal an irgendeiner Insel dann sich dann zurückziehen dann so und da so ihr weiteres Leben führen, weil er kann ja theoretisch ja auch an Land zumindest zu einer gewissen Zeit ja auch existieren, solange ganz viel Salzwasser um sich herum hat, wie wir gelernt haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ja, also von daher, also ich finde es ein wirklich wunderschönes Ende. Und wie wir schon gesagt haben, es sieht einfach auch visuell wunderschön aus. Und ich bin mal gespannt, was jetzt der Toro dann auch als nächstes dann zaubern wird. Aktuell arbeitet er noch an seiner Frankenstein-Adaption. Da bin ich mal sehr gespannt, was er daraus dann macht. Dann so, irgendwie ist momentan so ein ziemlicher Frankenstein-Hype, habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen weird und so. Aber ja. Mal schauen. Also ich hoffe mal so diese märchenhafte Poesie, dann so die in Shape of Water irgendwie dann auch an den Tag gelegt hat, so dass das noch ein bisschen weiter fortgeführt wird. Weil wie gesagt, so Nightmare Alley hat mir überhaupt nicht zugesagt. Das fand ich einfach nur so, ja. War ein bisschen weird. Dann so, gut, ich mag auch Bradley Cooper irgendwie nicht so. Ich fand ihn ein bisschen merkwürdig.
Bin und, ich bei dir.
Ja, also so, Kate Blanchett super, aber so ihn so als Hauptfigur, ich weiß nicht. Also irgendwie. Da war Pinocchio schon wieder deutlich schöner dann gewesen, der ja auch super, super traurig ist. Also es ist einfach auch schon wieder auch so ein krasses Märchen und so, wo man merkt, okay, da hat er ja nochmal so seine eigene Handschrift dann irgendwie dran gelegt und ja, ich bin mal gespannt so. Ich meine, im Film wurde ja auch so ein bisschen vorgeworfen, dass er ja dann auch die Idee geklaut hätte dann so von zwei verschiedenen Quellen so, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, wurde das ja dann auch irgendwie beigelegt oder so.
Ja. Was jetzt Shape of Water? Oder?
Ja, genau. Also so dieses Grundsetting von wegen eine Putzfrau befreit ein Wesen aus irgendeinem Labor oder sowas, das ist ja anscheinend irgendwie in zwei, ich glaube das eine war ein Buch und das andere war ein Kurzfilm, wurde das schon mal in irgendeiner Form aufgegriffen, aber das ist dann anscheinend in irgendeiner Form beigelegt worden, also da, ja.
Ja, also ich habe ja früher auch immer sehr ausführlich so Produktionsgeschichten von Filmen recherchiert und es ist also fast bei jedem, oder nicht bei vielen, aber fast bei jedem, aber bei sehr, sehr vielen Filmen, wo die halt einfach viel Geld verdienen, gibt es dann solche Claims, weil halt immer irgendjemand meint, eine schnelle Mark machen zu müssen. Ich weiß jetzt nicht, was dahinter ist in diesem Fall, ich habe da keine Ahnung, aber es ist einfach ist schon verdächtig oft, wie angeblich alles geklaut wurde, immer nur, damit man dann irgendwie versucht, noch eine Einigung herzuschaffen. So. Und es ist jetzt vielleicht auch nicht so die kreativste Geschichte, auf die noch nie jemand gekommen sein könnte, ohne dass man jetzt ein anderes Buch kennen muss dafür. So.
Ja, definitiv. Dann so. Wo ich so ein bisschen schmunzeln musste dann zwischendrin, so fiel mir dann auch wieder ein, dass ich dann beim Schauen noch zwischenzeitlich dachte, so von wegen, okay, wir befreien ein Fischwesen aus irgendwie einen Tank, so in den ziemlich hektischen Aktionen, dachte ich so, zwischenzeitlich so ein bisschen an Free Willy. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. So. Ich weiß, es ist eine komplett andere Geschichte. So. Aber ich dachte auch so, na, so. Also das schwingt dann schon so ein bisschen mit und so. Aber nein, das geht natürlich in eine komplett andere Richtung. Also. Und ja, manche hatten ja auch so ein bisschen so die Gewalt in dem Film ja auch so kritisiert. So, wo ich mir so denke, naja, es ist der Toro. Also das wundert mich jetzt nicht so wirklich. Also dass er dann nicht so eine handzahme Version des Märchens machen wollte, das war mir eigentlich schon vorher bewusst. Und ja, für ihn geht es ja immer so Hand in Hand, also so eben so Gewalt und Schönheit, je nachdem, wie man es inszeniert. Also er glorifiziert das ja auch nicht dann so, ist jetzt nicht so mein Eindruck, aber er zeigt dann schon so, naja, die sind dann schon teilweise ziemlich skrupellos dann so. Also da, was dann mit dem Hofstädtler da irgendwie passiert, das ist schon, ja, nicht ohne. Und dass die da teilweise schon sehr harsch da vorgehen, so, das ist, fand ich jetzt nicht so völlig überraschend dann so, wenn man das weiß. Also ist halt kein Disney, also von daher. Aber ja, ich kann natürlich verstehen, wenn manche sagen, so, oh nee, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Aber der Toro hat ja auch irgendwie auch gesagt, hat, so, naja, es ist auch völlig fein, wenn ihr mit meinem Film nicht klarkommt. Dann sucht euch was anderes. Ich bin da völlig okay mit. Also ihm ist völlig bewusst, so, dass es teilweise sehr nischig ist, was er da auch macht. Und so, dass er halt kein klassischer Blockbuster-Regisseur ist und so. Aber dass er auch nicht so ultra-arthouse-mäßig ist. So, dass er einfach so sein Ding macht. Und damit ist er auch völlig fein und so. Und wenn Leute sagen so, nee, der Film sagt mir nicht zu, dann sagt er halt so, ja, dann ist es halt so. Also ich meine, da sind wir ja auch alle sehr individuell und die Geschmäcker sind da auch unterschiedlich. Von daher ist es ja jedem auch selbst überlassen. Und wie gesagt, ist ja bei mir auch so, nur weil ich jetzt Nightmare Alley nicht mochte, heißt es ja nicht, dass ich sein gesamtes Werk verteufel, um Gottes Willen. Ich suche mir dann halt meine persönlichen Perlen raus und dazu zählt dieser Film auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Ich glaube, damit können wir auch tatsächlich auch schon zum persönlichen Fazit kommen. Wie stehen wir denn zu dem Film dann so final dazu? Hast du noch so ein paar Gedanken, die du noch loswerden möchtest? Und falls nicht, wem würdest du den Film empfehlen, wenn jemand den noch nicht gesehen haben sollte?
Wem? Ich hatte gedacht, überhaupt würde ich den Film empfehlen? Ja, also ich empfehle ihn, das ist interessant, also tatsächlich Leute, die mehr so eine abgründige Variante der Geschichte mal sehen wollen. Mhm. Also jetzt auch nicht super abgründig. Ich glaube, da gibt es auch noch mal andere Vertreter, die noch mehr sich ins Horrorgenre irgendwie vorwagen. Aber die eben nicht komplett durchdisneyfiziert ist, sondern wo es eben auch Sex gibt, wo es auch das Monster am Ende nicht erlöst wird, wo es auch Brutalität, brutale Morde und alles gibt, wenn man mal so eine Variante der Schön und das Biest-Geschichte sehen möchte, ich glaube, dann ist man hier an der richtigen Stelle.
Mhm. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Also wie gesagt, alle, die dann sagen, okay, sie wollen mal was komplett anderes dann auch sehen, was jetzt nicht in einer absoluten sadistischen Orgie irgendwie endet irgendwie so, dann kann man sagen so, hey, gib dem Film auf jeden Fall auch eine Chance. Also allein auch so, das ist einfach auch eine riesige Augenweide. Also wenn man das auch so wertschätzen kann, so, dann würde ich das auf jeden Fall auch denjenigen empfehlen. Und bitte noch ein Zusatz, genau, dass mir aber auch klar ist, also wenn ich jetzt den Film jemandem empfehlen würde, dass es auch nicht jedermanns oder jeder Frau's Geschmack ist. Das ist mir dann auch bewusst. Also das ist wirklich schon ein sehr, sehr spezieller Geschmack, den man da haben muss, dann so, um Filme von Del Toro zu mögen oder so die Art von Variation des Märchens dann so. Da muss man schon ein gewisses Fable dafür haben in irgendeiner Form. So. Also dass man dafür auch offen ist, dass man sagt, okay, das ist halt nicht so das klassische Fairy-Prinz dann so, der dann irgendwie dann in einem Märchenschloss lebt und so und dann irgendwie dann durch die einzig wahre Liebe dann erlöst wird. So, ja, nee. Also wenn man da so ein bisschen über den Tellerrand guckt und dann mal eine andere Variante zulässt, dann sollte man dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Und genau, damit kommen wir jetzt auch zur finalen Frage dann so, die ich all meinen Gästen auch gerne stellen möchte. Was ist denn jetzt so bis dato deine Lieblingsadaption des Märchens? Also egal ob Film, Serie, Buch, Comic oder ähnlichem. Und falls es jetzt nicht Shape of Water ist oder falls du sonst keine andere hast, was wäre denn deine Traumadaption, wenn du selber eine gestalten könntest?
Also ich würde schon mit Shape of Water gehen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, so ich bin jetzt nicht der ganz große Schön und das Biest Experte und habe ja von mir aus gesagt, so lass uns über Shape of Water reden, weil da finde ich schon dieses Motiv am schönsten von dem, was ich kenne, verhandelt. Mhm. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen recherchiert. Ich habe eine sehr große Kuriosität entdeckt und zwar Tammy and the T-Rex aus dem Jahr 1994. Mit Denise Richards und Paul Walker, wo Paul Walkers Geist in den Körper eines T-Rex versetzt wird und der dann die Beziehung zu seiner Ex oder seiner Freundin Denise Richards wieder aufnimmt. Ich habe keine Ahnung, wie der Film ist. Ich nehme an, eher schlecht, aber ich muss den jetzt auf jeden Fall sehen.
Weird.
Und jetzt so im noch weiteren Kontext, wo es einfach nur so halt auch wieder dieses Thema Begehren zwischen Frau und Monster geht, den mexikanischen Film The Untamed oder La Región Salvaje im spanischen Original. Ich weiß nicht mal, ob ich den gut finde. Ich habe, glaube ich, irgendwie damals bei Letterboxd geschrieben, wenn ich alt bin, möchte ich diesen Film verstehen. Es ist ein sehr, also wenn euch Del Toros Variante noch zu brav war, dann schaut euch The Untamed an. Der ist ein sehr bizarres Stück Film, wo das ja auch nur ein Motiv unter verschiedenen ist, was darin vorkommt. Aber ich fand ihn auf jeden Fall, weil er mich komplett verwirrt hat, sehr faszinierend.
Faszinierend, so muss ich mal auf meine Watchlist dann packen, so wenn man den irgendwo findet, ich weiß es ja nicht. Es gibt ja manchmal so Filme, die ja doch ein bisschen schwer zugänglich sind, aber.
Ja, also im Augenblick sehe ich ihn bei Letterboxd nirgends, aber das ist so ein Film, der kommt immer mal wieder bei Mubi oder ja, Arte, ich glaube für Arte ist er halt, dadurch, dass die Mediathek offen ist, glaube ich, dann doch zu abgründig, aber bei Mubi kann man den auf jeden Fall bestimmt mal wieder sehen.
Ich behalte es auf jeden Fall im Blick. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also es gibt ja manchmal echt sehr bizarre Gefilde, wo dann so diverse Variationen des Märchens dann irgendwie dann angelegt sind, wo ich auch manchmal denke, was zur Hölle haben die geraucht?
Also das ist hier nicht das Hauptmotiv, möchte ich noch betonen. Nicht, dass du da mit falschen Erwartungen reingehst, aber es taucht auf jeden Fall auf.
Ja, manchmal hat man ja so Geschichten, so dass es dann einfach nur so ein Nebenplot ist. Ich meine, bei Game of Thrones hast du das ja auch in ein paar Variationen und so, und das ist ja auch nicht so der Hauptkern der Geschichte und so, aber ja, wenn es halt schön aufgegriffen wird und das nicht zu toxisch dann irgendwie dann ausgelegt ist, denke ich mir so, ja, dann gucke ich mal dann so. Also muss man halt mal schauen. Und Ja, aber dann würde ich sagen, dann kommen wir auch tatsächlich mal zum Abschluss. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich im wunderschönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
Ja, also am besten überall, wo es Podcasts gibt, nach Spätfilm schauen. Das findet ihr bei Spotify, bei Apple und ja, überall sonst. Und dort könnt ihr mal reinhören, ob euch das zusagt, was wir da machen.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also ich höre das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Also allein die Open-Mic-Folgen, so hört die auf jeden Fall rein. Ich finde, man lernt so viel über die GästInnen, so das ist immer wieder faszinierend und so. Und ja, ich meine, die Filmbesprechungen sind auch immer sehr gut, aber ich habe dann für mich auch gemerkt, das ist immer ganz hilfreich, wenn man die Filme auch tatsächlich gesehen hat, so um dann irgendwie da so einen Bezug herstellen zu können. So. Und ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall generell, diesen Podcast dann auch zu hören. Ich bin überhaupt nicht voreingenommen. Also, grundsätzlich hört er auf jeden Fall rein. Und genau, ungeheuerlich schön findet ihr wie gewohnt unter ungeheuerlichschön.de, das Ganze mit OE. Das Ganze ist im Haus der Second Unit Studios. Ihr findet mich bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und ihr könnt mir auch über Instagram folgen, da habe ich ja meinen Sammelaccount unter Kostümfrau Podcast, Kostüm mit UE und da poste ich eigentlich alles rein, was dann geht, weil dieser Podcast erscheint ja auch immer nur so im 3-Monat-Rhythmus, dass ihr dann so einen Blick das habt, so wann das nächste Mal was hier erscheinen wird. Und genau, ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem Handle Kostümfrau, auch mit UE, entweder bei Blue Sky oder bei Letterboxd. Da logge ich eigentlich so ziemlich alles, dann was ich dann an Filmen schaue. Das ist momentan nicht so besonders viel, aber wenn, dann lohnt es sich da auch für immer mal reinzuschauen. Es kann ja durchaus mal einen Teaser dafür geben, so was da als nächstes hier im Programm steht. Und genau, bevor wir uns verabschieden, wie gesagt, unterstützt gerne den Podcast hier über Ko-fi und danke, Daniel, dass du hier zu Gast warst und mit mir diesen tollen Film besprochen hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Gerne auch wieder. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Tschüss.